das Rennen um die Europapokalplätze in der Bundesliga der Männer. Es ist, seien wir ehrlich, ein Schneckenrennen, aber deswegen ist es ja nicht weniger spannend. Vielleicht wird es sogar interessanter dadurch. Das wollen wir jetzt herausfinden in dieser Sendung, in der ich mit gleich 5 Gästen über die beteiligten Vereine sprechen. Ich stelle sie gleich vor, das dauert sonst zu lange. Jetzt hören wir erstmal das Intro.
Heute im Rasenfunk.
Das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, und heute sind es nicht nur 4, nicht 5, nein, es sind 6 Idioten, die zwar nicht ins Internet reinschreiben, aber reinsprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich sehr, dass ich diese große Runde hier habe. Hier sind anwesend zum einen Irina Fuchs, ihr kennt sie vom Puppengeschwätz und ihr werdet sie bald als Autorin kennenlernen. Irina, schön, dass du da bist.
Hi, servus und schön, dass ich heute dabei sein darf.
Aber wirklich, magst du uns, du darfst schon mal kurz 10 Sekunden Werbung machen für das, was man da von dir lesen können.
Ja, wir haben also von der Rosenau Gazette, dem einzigen FCA-Blog, den es online zur Verfügung gibt, ein Buch geschrieben, von Europa in die Rosenau, von der Rosenau bis nach Europa. Es geht tatsächlich da um die Europa-League-Saison unter anderem. Das FCA passt ja ganz gut zum heutigen Thema. Und das wird am 15.05. erscheinen und ist in vielen Handeln in Amazon bei Arete verfügbar.
Sehr, sehr gut. Wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und ja, es ist natürlich die Reise von der Rosenau nach Europa und nicht umgedreht. Ist kein Benjamin-Button-Ansatz, vermute ich. Also schön, dass du hier bist und schön, dass ich auch Christian Jakobetz hier habe. Er ist Journalist und mit dem Herzen Heidenheim sehr verbunden. Er hat auch selbst verschiedene Formate, unter anderem den Podcast Satzzeichen. Christian, schön, dass du mal hier bist.
Danke für die Einladung.
Es ist ja quasi die Gegeneinladung, seien wir so ehrlich. Ich war im Sommer bei dir zu Gast. Und jetzt musste es ja mal sein, dass du zu mir kommst. Schön, dass du hier bist.
Man muss als Hintergrund vielleicht noch kurz dazu sagen, meine letzte Frage im Podcast letztes Jahr an dich war, wird Heidenheim letzter oder vorletzter? Und du hast mich so angeguckt und hast gesagt, du, ich glaube, die werden überhaupt nicht absteigen. Und irgendwie war dann der Deal, dass wir gesagt haben, okay, wenn die nicht absteigen, tja. Und jetzt sitzen wir hier und reden über Europa.
Ja, Mensch, hätte ich da mal einen ordentlichen Deal abgeschlossen. Wenn die nicht absteigen, dann kriege ich eine Kiste Wein oder so. Aber gut, das muss ich noch lernen. Aber schön, dass du hier bist. Schön, dass auch Louis Löser hier ist. Ich glaube, Louis, dich muss ich gar nicht vorstellen. Wer den Rasenfunk ein bisschen kennt, der kennt auch dich. Schön, dass du da bist.
Danke, Max, für die Einladung und für die netten Worte.
Und dann haben wir auch noch Lennart Stangenberg hier vom Weserfunk. Den Weserfunk muss ich ja wohl hoffentlich hier auch nicht mehr präsentieren. Hört ihr natürlich alle sowieso schon, wenn ihr Werder Bremen nahe steht. Hallo Lennart, schön, dass du da bist.
Moin.
Und dann ist noch Michael Schröder hier vom Füchsle Talk, dem SC Freiburg Podcast, den ihr natürlich auch gerne hören könntet. Schön, Michael, dass du hier bist.
Ja, hallo.
Mensch, das ist richtig oldschool, dass hier allein die Vorstellungsrunde schon mal 4 Minuten dauert. So war es früher im Rasenfunk öfter. Bevor wir mal so ein bisschen grob eure Vereine durchgehen wollen, möchte ich kurz das Tabellenbild noch einmal zeichnen, denn da werden wir heute drüber sprechen und nicht alle Hörerinnen und Hörer haben das ja wahrscheinlich so vors Hirn gemeißelt wie ihr da draußen. Also, Eintracht Frankfurt liegt auf Tabellenplatz 6, hat 45 Punkte und dann geht's los mit den Vereinen, die hier vertreten sind. Der SC Freiburg, 4 Punkte Rückstand auf Rang 7, 41 Punkte, Hoffenheim 8. mit 40 Punkten, Augsburg 9. mit 39 Punkten, Heidenheim 10. mit 38 Punkten, Bremen 11. mit 38 Punkten. Und die Konstellation ist wie folgt. Es gibt ja verschiedene Szenarien, aber grob könnt ihr euch da draußen merken. Wichtig ist, wie das DFB-Pokalfinale läuft. Sollte das Lautern gewinnen und der BVB ins Finale einziehen, dann wird Lautern auf jeden Fall Europa League spielen. Es gibt noch den Europa League Platz, der an den 6. geht und der 7. spielt die Playoffs zur Europe Conference League. Und sollte der BVB Champions League Sieger werden, dann gibt es 6 Champions League Plätze. Lautern spielt trotzdem in der Europa League, weil sie ja den DFB-Pokal gewonnen haben. Das ist dann fix. Und dann gibt es nur noch einen Europa League Platz, das ist der 7. Das heißt, dass für diese Runde hier etwas attraktiveres Szenario, wo nämlich auch Platz 8 etwas bedeutet, das ist, wenn Leverkusen den DFB-Pokal gewinnt. Und zwar entweder ist es so, Platz 6 und 7 dann Europa League und Platz 8 Playoffs zur Europa Conference League oder wenn der BVB Champions League Sieger wird, wird es wieder so sein, die ersten 6 werden dann in die Champions League kommen, weil dann eben der zusätzliche Kontingentplatz an Platz 6 geht, der 7. wird in die Europa League kommen und der 8. eben in die Playoffs. Ich hoffe, das war verständlich, ich werde es auch nochmal verlinken, gibt einen Kicker-Artikel unter anderem, wo das genauer aufgeführt wird, werdet ihr in den Shownotes finden. Aber die erste Frage, die sich da stellt, ist ja erstmal, einmal ich bitte um Handzeichen bei dieser großen Runde, wer will denn überhaupt in den Europapokal? Weil eure Vereine suggerieren einem nicht unbedingt, dass das so das größte Ziel ist. Bitte handheben, wer möchte in den Europapokal? Michael will es sicher, Lennart zweifelt, Louis, Christian schüttelt den Kopf und Irina ist eingefroren. Nein, ja, sie ist sich auch nicht so ganz sicher. Okay, dann müssen wir erst mit den Zweiflern beginnen. Irina, du darfst mal starten. Was spricht denn dagegen, in dieser Saison für die nächste sich dann für die Playoffs zur Europa Conference League oder vielleicht da sogar mehr zu qualifizieren?
Die Zeit spricht für mich dagegen. Ich erinnere mich, es ist fast ein Jahr her, dass wir gesprochen haben im Rasenfunk Royal. Und ich glaube, da hatten wir ein ganz, ganz unschönes Thema, weil der FCA wirklich durch ganz viel Glück dem Abstieg von der Schippe gesprungen ist. Und mir geht das einfach zu schnell. Wir haben letztes Jahr darüber geredet, dass es so einen Abstiegsstrudel beim FCA gibt, dass es immer schlechter wurde von der Platzierung, dass man sich nicht im soliden Mittelfeld platzieren konnte über die Jahre jetzt. Und jetzt halt ist mir das ein zu großer Sprung in ein anderes Extrem. Von dem her würde mir da halt einfach die Bodenständigkeit im soliden Tabellenmittelfeld absolut ausreichen, bevor man sich wieder oder halt einer Doppelbelastung hingibt, wo ich nicht weiß, ob der Verein schon stabil genug dafür ist.
Also das heißt, du hättest die Angst, dass es quasi sich dann negativ auswirken würde auf die Folgesaison quasi.
Genau, also ich habe ja mir letztes Jahr gewünscht, dass der Verein so ein bisschen aufräumt mit den Problematiken, warum man sich nie im soliden Mittelfeld halt hat platzieren können, also warum es immer eher bergab ging nach der glorreichen Europa League Saison da in 2014, 2015, warum es dann halt oder 2015, 2016 war es, glaube ich, genau, warum ist es dann immer weiter bergab gegangen, warum hat man sich da nicht einfach mal auf Platz 12 einpendeln können und ja, ich finde, da hat man einfach noch ganz viel Arbeit vor sich, was man jetzt auch in den letzten 5, 6, 7 Spielen sieht, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt und ich glaube, bevor man sich da irgendwelchen Europaspinnereien hingibt, sollte man da lieber einfach sich einfach nachhaltig der Nachhaltigkeit widmen und sagen, hey, wir wollen lieber kontinuierlich jetzt wieder dem Abstieg entrinnen, das, was man uns so nachsagt. Und Europa wäre für mich tatsächlich da schon ein kleines Ticken oder ein kleines Ticken zu früh.
Mhm. Okay, interessanter Punkt. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass du dem Rasenfunk es nicht gönnst, dass wir es vorhergesagt hätten, denn der erste Schwerpunkt dieser Saison, noch in der Hinrunde aufgenommen, der trug den Titel mit Torup in den Europapokal, weil wir die Torup-Tabelle damals herangezogen haben. Aber gut, es sind sehr gute Punkte, die du nennst. Ich bin gespannt, was Christian zu sagen hat. Möchtest du etwa nicht, also Frank Schmidt in der Europa Conference League, also ich kann mir wenig Besseres vorstellen.
Nee, eigentlich nicht. Und Frank Schmidt wohnt übrigens gar nicht mal so weit von mir weg. Das ist ja das Nette an der ganzen Geschichte. Aber ich sag drei Stichpunkte, weswegen ich sehr skeptisch bin. Der eine heißt Irina, der zweite heißt Union Berlin und der dritte heißt das verflixte zweite Jahr. Also erstens würde ich mich in der Argumentation sehr stark an Irina orientieren wollen. Bei Heidenheim ist es ja noch mal was anderes. Du kommst wirklich aus der zweiten Liga. Du bist wirklich mit viel, viel Glück überhaupt in die Bundesliga gestolpert. Und ich glaube, dass es wirklich erstmal die Aufgabe sein sollte, sich in der Bundesliga sehr, sehr ordentlich zu etablieren. Wir haben so viele Vereine, so viele Mannschaften gesehen, die ein tolles erstes Jahr gespielt haben und dann im zweiten Jahr fürchterlich abgekracht sind. Und wenn ich es mittelfristig denke, würde ich Heidenheim lieber noch ein drittes, viertes, fünftes Jahr in der Bundesliga sehen, als zu sagen, die haben jetzt an Europa gespielt und dann ging es abwärts. Union Berlin, ich glaube, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Champions League-Teilnehmer, die jetzt lustigerweise auch ausgerechnet gegen Heidenheim wirklich schauen müssen, dass sie irgendwie in der Klasse bleiben. Und bevor ich so ein Szenario habe, sage ich, ja, Frank Schmidt soll die 20 und die 25 Jahre voll machen, Heidenheim irgendwo in der Bundesliga etablieren. Aber ich muss jetzt nicht mit Gewalt Conference League spielen.
Okay, gut. Ich meine, Union macht das ja auch mit neuem Trainer. Das wird jetzt bei Heidenheim, glaube ich, nicht so schnell passieren. Aber auch schön, dass du quasi gleich schon in 5-Jahres-Schritten denkst, wenn es ans Etablieren in der Bundesliga geht. Da sieht man mal, was aus dem Zweifler Christian Jakobetz diese eine starke Saison gemacht hat. Sehr, sehr gut. Das ist die Kraft, die nur der Fußball hat. Dann kommen wir zu den dreien von euch, die, wenn auch etwas zögerlich, aber dann doch die Hand gehoben haben. Und am schnellsten war Michael. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Denn zum einen liegt Freiburg in der besten Position. Man muss ja sagen, nach oben und nach unten musste ich auch einen Cut machen. Also Freiburg hat noch die Möglichkeit, Sechster zu werden. 4 Punkte hinter Eintracht Frankfurt. Und hinten dran, der VfL Wolfsburg kann rein theoretisch auch noch in die Europa League kommen. Aber ich kann jetzt auch nicht die halbe Liga hier einladen. Es ist kein Royal. Das geht an dieser Stelle nicht. Michael, woher kommt der Wunsch, nach Europa zu kommen? Du hast ja jetzt auch Gegenargumente gehört. Dazu muss ich noch eine Richtigstellung machen. Ich habe in der aktuellen Folge oder in der letzten Folge diesen doofen Fehler gemacht, von dem ich dachte, der passiert mir nie, dass ich behauptet habe, Freiburg wäre meine Europapokalsaison abgestiegen. Das stimmt natürlich nicht.
Jemand aber danach, genau.
Genau, es war das Jahr danach, also dass mir dieser eigentlich recht verbreitete Fehler passiert. Das war mir sehr, sehr peinlich. Danke an alle Hörerinnen und Hörer, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Aber natürlich hat dennoch der SC ja schon diese Erfahrung gesammelt, dass diese Mehrfachbelastung in einer Saison ablenkend sein kann. Wie blickst du auf die mögliche Qualifikation für den Europapokal?
Ja, du hast ja gefragt, wer von euch kann sich das vorstellen? Und das war tatsächlich eine Privatmeinung von mir, dass ich gesagt habe, ja, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, für den Club.
Du bist kein Sprecher des SC Freiburg hier. Entschuldigung.
Nein, nach wie vor nicht. Nee,
könntest du bitte auflegen? Ich muss nochmal telefonieren.
Aber es ist tatsächlich so, wir hatten es auch bei uns in der letzten Folge, dass das vielleicht für den Club ganz gut wäre, es nicht zu tun. Dann hat man vielleicht einen blöden Abschluss der Saison, sag ich mal, mit Sachen, die da noch passieren auf der Trainerbank bei uns. Mhm. Aber vielleicht hat der neue Trainer Julian Schuster dann ein bisschen mehr Zeit reinzukommen. Andererseits ist er seit sowieso gefühlt Urzeiten bei jedem Training dabei.
Eben.
Und eben, also rein privat fand ich die Reisen, die ich mitgemacht habe, schon ganz cool. Deswegen würde ich da ungern darauf verzichten, habe mich dann doch gemeldet. Der Club wird jetzt auch nicht ablehnen, denke ich mal. Aber das Absurde ist ja natürlich, du hast ja selber auch schon gesagt, es ist ein Rennen um Europa und es ist aber eher, ich weiß nicht, ob ihr diese gelbe Schnecke kennt von Monster AG, die so losrennt und sich nicht bewegt. Es will eigentlich keiner so richtig vom Fleck. Und du hättest ja wirklich die halbe Liga einladen können noch. Deswegen ist es eigentlich skurril, dass wir sowieso da oben noch dabei sind. Auch wenn man sieht, wer ja nach einer Europa League-Saison, haha, alles auf dem Zahnfleisch geht bei uns. Viele Verletzte, viele unangenehme Verletzte. Also ich kann die Argumente von meinen Vorrednern komplett nachvollziehen. Kann die auch genauso bringen. Aber auf der anderen Seite waren wir jetzt 2 Jahre unterwegs und es war schon auch cool. Deswegen habe ich die Hand gehoben.
Mhm. Ja, und aufeinander aufbauende Europapokalspielzeiten, die haben ja auch nochmal, da kann man sich dann auch manchmal etablieren. Vielleicht passiert dann so etwas, wie es in dieser Saison war, mit eben Erschlaffungen und Verletzungen im Kader. Vielleicht kann man sich da besser für wappnen, aber da werden wir gleich noch drüber sprechen. Luis, ich würde gern mit dir dann über die Situation in Hoffenheim sprechen, denn Hoffenheim hat natürlich den Anspruch, Europapokal zu spielen, sagt das ja auch immer wieder. Jetzt gab es ein grandioses 1:1 gegen dezimiertes RB Leipzig am Freitagabend. Es ist der Anspruch der TSG, europäisch zu spielen, und dementsprechend musst du dich ja eigentlich melden bei so einer Frage.
Ja, sie haben ja vor der Saison dann versucht, ein bisschen zurückzuschrauben, kommunikativ im Vergleich zur Vorsaison, nachdem man da fast abgestiegen wäre. Einerseits sehe ich eben den Punkt, den du aufmachst, dass es vielleicht auch mal wieder notwendig wäre, ein bisschen mehr zu erreichen als graues Mittelfeld, auch um im Umfeld ein bisschen für mehr Ruhe zu sorgen. Andererseits habe ich auch Angst, dass es über die bestehenden Probleme, über die du jetzt schon zu Genüge gesprochen hast, ein bisschen hinwegtäuschen würde. Hinzu kommt halt noch, dass nicht nur auf dem Platz, sondern auch hinter den Kulissen gerade ganz schön viel los ist, dass da nicht zur Ruhe kommt und da auch zwischen Fans und Clubführung immer mal wieder zum Zwist kam, jetzt gegen Leipzig, was vielleicht jetzt in den Medien leider nicht so präsent war, aber gab es ja auch Protestplakate gegen Geschäftsführer Danny Strich und auch wieder gegen die Spielervermittlungsagentur Rogon und deren Einfluss im Verein. Und dann mal noch aus Fansicht, um da noch die Brücke zu schlagen, sehe ich natürlich auch den Punkt, klar, ich hätte wieder Bock auf europäische Auswärtsfahrten. Das hat damals schon Spaß gemacht. Ich war in Liverpool dabei, ich war in der Champions League mit dabei. Andererseits sehe ich bei Europa Conference League eher vor meinem inneren Auge wieder so eine halbleere Pre-Zero-Arena, die jetzt bei mir nicht für krass viel Euphorie sorgt, leider. Also ich glaube, da müsste schon einiges noch passieren, auch spielerisch, damit man dann so eine Europa- oder Europa-Conference-League-Saison so gestalten kann, dass man, dass da auch das Umfeld richtig Lust drauf hat, weil man spricht dann immer von diesem Europa-Anspruch, aber was bedeutet es dann letztlich auch spielerisch und auch für die Saison, weil ich glaube, dass das einem schon die Saison sehr zerschießen kann. Hoffenheim kam in der Vergangenheit nicht gerade gut mit der Dreifachbelastung zurecht, auch wenn man einen großen Kader hatte. Ich denke da an die Sebastian Hoeneß-Saison mit ewig vielen Verletzten. Ich denke da an die letzte Nagelsmann-Saison in der Champions League, wo man auch immer wieder Probleme hatte. Deswegen durchmischte Gefühle. Klar wäre es cool zum Abschluss, dass es überhaupt noch um was geht und nicht einfach nur im grauen Mittelfeld oder gegen den Abstieg. Ist ja schon mal eine schöne Abwechslung nach den letzten Jahren. Aber so richtig Euphorie will sich bei mir noch nicht so ganz einstellen, leider.
Baut uns aber die perfekte Brücke zu Lennart. Denn wenn Werder Bremen für irgendetwas steht, dann entweder für extreme Existenzängste oder für extreme Euphorie. Es geht nur in Sinuskurven in Bremen.
Hast du uns gerade Köln genannt?
So ein bisschen gibt es da zumindest Parallelen. Die wollen zwar nicht alle Beteiligten sehen, aber die Euphorie war ja schon da. Und ich finde, dass man die gar nicht so sehr vor dem Spiel gemerkt hat, denn die Werder-Fans, die ich kenne, die sind relativ vorsichtig inzwischen damit, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen, weil sie das Klischee schon kennen und weil sie nicht enttäuscht werden wollen. Aber weißt du was, was euch hat auffliegen lassen, Lennart, zumindest viele, die ich kenne? Die Empörung über den Strafstoß, den man durchaus geben kann, der zum Punktverlust geführt hat. Da habe ich gemerkt, oh krass, die wollten ja wirklich alle richtig nach Europa. Also wie ist es bei dir?
Ja, ich bin auch immer noch sauer.
Ach komm, ey, angewinkelter Arm, ey, chillt mal.
Ja, kann man ja auch geben, aber es fühlt sich trotzdem natürlich ärgerlich an. Aber ja, ich fange nicht an zu meckern, dass das auf gar keinen Fall ein Elfmeter ist. Und das ist auf jeden Fall einer, den du geben kannst. Bei dem 1:0, da bin ich mir auch immer noch unsicher, weil die Sportschau so war, wir sehen da keinen Abseits. Wir sehen da Abseits. Und aber ich weiß auch nicht, ob das einfach nur schlechte Technik quasi war, von die dann nicht von der DFL kam, aber ist so, wie es ist. Frage war ja auch so ein bisschen, was würde es bedeuten oder hätte man Lust drauf? Tatsächlich, Werder war das letzte Mal 2010 in Europa dabei, da dann in der Champions League. Und ich habe im Vorhinein gedacht, ja, ich war ja noch nie beim europäischen Spiel, so lange ist das her. Da fiel mir ein, ist ja völliger Quatsch. 2000 war ich beim Wunder der Weser dabei. Werder hat auswärts in Lyon 3:0 verloren und dann ich als kleiner Junge war irgendwie mit so einer Familie, so ein paar Väter und paar Söhne sind mit ins Stadion und wir auf der Hinfahrt so eine halbe, dreiviertel Stunde die ganze Zeit schon euphorisch, ja, wir gewinnen ja heute 4:0, ist ja klar. Und die Väter so, oh, jetzt lasst uns doch einfach Ruhe. Seid froh, dass ihr Fußball gucken könnt, aber wir sind durch, das ist vorbei, wir haben 3:0 auswärts verloren, das ist gegessen und dann gewinnt Werder halt 4:0. Und die ganzen anderen Europa-Erlebnisse habe ich selber nicht mitmachen können und jetzt mal vielleicht auch mal auswärts zu fahren, das würde schon anschieben. Deswegen Bock hätte ich, aber wenn man auf die Tabelle guckt und auch noch das Restprogramm, weiß ich nicht, ob das noch drin ist. Deswegen hatten natürlich doch so einige schon auch drauf gehofft, dass es vielleicht klappt gegen Gladbach und spielerisch finde ich, ja, hat Werder sich auch wieder gefangen nach den Wochen mit den vielen Ausfällen, sei es durch Verletzungen oder vor allem durch Sperren und muss jetzt weiter ein bisschen besser am Offensivplan noch arbeiten, dass man auch mehr zu Torchancen kommt und nicht nur bis zum Strafraum recht dominant aussieht. Aber Bock hätte ich schon.
Okay, sehr gut. Wir nehmen das zur Kenntnis. Dann wollen wir mal auf die aktuelle Situation blicken. Also das ist jetzt quasi der Gemütszustand der hier anwesenden Gäste. Jetzt würde mich interessieren, wie ihr die aktuelle Form eures Teams beurteilt. Denn es ist ein Schneckenrennen, ich habe es ja schon angesprochen. Jeder weiß es auch, jeder macht Witze drüber. Es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Aber wer von euch würde denn von sich sagen oder von dem Team, zu dem er jetzt hier eingeladen ist. Ihr seid natürlich alle in Topform, das ist ja alles klar. Ihr seid der Champions League, das ist logisch. Aber dass sein Team gerade gut in Form ist, sehe ich da Hände nach oben gehen? Aha, Lennart ist da tatsächlich sehr, sehr fix. Dann darfst du direkt loslegen, was macht gerade Werder Bremen dann ja so gut?
Ja, also ich habe es ein bisschen angesprochen. Also es gab diese Phase so Anfang des Jahres, wo Werder plötzlich ein paar Spiele gewonnen hatte und dann, ich glaube, auf Platz 8 stand und das Team auch von Europa geredet hat und dann ging es nach unten und viele haben gesagt, naja gut, da haben sie dann vielleicht mental, waren sie nicht ganz da und woran auch immer das dann liegt. Aber ich glaube, das hängt wirklich auch zu großen Teilen damit zusammen, dass es eben ja, diese ganzen Ausfälle gab, die ganzen Sperren, und dass man die jetzt so ein bisschen abgewendet hat, oder dass das jetzt durch ist, jetzt steht kein Spieler mehr oder kaum noch jemand, weiß ich gerade nicht genau, bei 4 gelben Karten. Marvin Ducksch steht bei 9, aber ich bin da eigentlich auch guter Dinge, dass der ohne 10. gelbe Karte durch die Saison kommt, weil er es eigentlich offenbar sehr gut bewusst steuern kann, ob er eine gelbe Karte bekommt oder nicht. Und jetzt, wir sind 3 Spiele ungeschlagen. Das ist, glaube ich, zumindest, wenn man sich dieses Schneckenrennen anguckt, noch eine der besseren Bilanzen mit 2 Siegen und dann jetzt im Unentschieden, wo man vielleicht ein bisschen enttäuscht sein kann, was aber auch okay ist. Aber dementsprechend ist die Form, denke ich, bei uns zuletzt ganz ordentlich.
Die Form ist ganz ordentlich und dementsprechend ja auch die Gesamtgemengelage bei Werder Bremen, habe ich den Eindruck. Also du hast es ja schon angesprochen, es gab ja nochmal dieses fast schon Retro-Feeling, was man nicht haben will bei Werder, dass der Zeitpunkt oder der Zeitraum zum letzten Sieg länger und länger und länger wurde. Und es war jetzt nicht so, dass hinten alle angefangen haben zu rennen und Werder einzuholen. Aber ein bisschen gab es eben dann doch Erinnerungen an den letzten Abstieg. Was hat sich da deiner Meinung nach verändert, dass man eben aus dieser Phase aus 2, 4, 6, 7 Spielen ohne Sieg dann rausgekommen ist, ausgerechnet gegen den VfB?
Ja, es war tatsächlich auch das dritte Mal, dass Werder nach 24 Spielen, also in der letzten Saison war es auch so, nicht nur in der Abstiegssaison, also 3 Bundesliga-Saisons in Folge, hatte man am 24. Spieltag 30 Punkte und hat dann so ein bisschen, hat so ein bisschen Erinnerungen wachgerufen. Ich glaube, einerseits ist es ein Grund wirklich Ole Werner, der wirklich sehr stabil halt, also manchmal denkt man vielleicht, er könnte ein bisschen mehr ändern, aber trotzdem, er ist sich offenbar sehr dessen bewusst, was er machen möchte und was er machen muss mit dem Team. Und ja, ist da irgendwie auch immer so ein Anker, der, wenn die Fans unruhig werden, selber ja ganz klare Ideen hat, was er vorhat. Und tatsächlich, glaube ich, auch die ganzen Spieler, die zurückgekommen sind. Also wir haben in der Abwehrkette so viel Wechsel gehabt zwischendurch, wo immer eigentlich einer aus Malatini, der als Perspektivspieler gekommen war und Groß, der seine Abschiedstournee macht, in der Startelf stehen musste, teilweise beide. Und natürlich hast du dann irgendwie Probleme. Deswegen, ich glaube, ja, einfach, also diese Stabilität vor allem vom Trainer und auch ein paar Leute, die zurückgekommen sind, haben dann geholfen, dass man nicht durchgedreht ist und vielleicht auch, dass man halt es schon einmal kannte. Und ich glaube, Friedl hatte am Anfang dieser Phase der 7 sieglosen Spiele auch gesagt, damals waren wir uns selber so sicher, dass wir durch sind. Da haben wir angefangen, neue Sachen schon mal zu probieren für die kommende Saison. Und diesmal machen wir das nicht und bleiben bei den Dingen, die wir halt am besten können und fangen nicht schon jetzt an zu experimentieren und ja, perspektivisch vielleicht das eher als Testspiel zu sehen. Und ich glaube, die Erfahrung hat dann auch geholfen.
Und bei den Spielern, die zurückgekommen sind und für Stabilität gesorgt haben, da meinst du natürlich Naby Keita. Das ist ja beeindruckend, wie der sich zurückgekämpft hat ins Team. Dennoch kann man
denkt er schon.
Ja, in seinem Kopf war er Stammspieler. Ja, genau. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Das können wir auch, glaube ich, im Royal nochmal genauer besprechen. Jetzt kann ich da aber natürlich als Moderator auch sehr einfach den Finger in die Wunde legen und könnte sagen, hat sich hier wirklich etwas an der Form verändert oder sind es nicht eher die Ergebnisse? Denn nicht alle der sieglosen Spiele waren extrem schwach. Und dieses Spiel gegen den VfB, wenn wir jetzt hier einen VfB-Fan noch mit dabei hätten, um irgendwie das Dutzend voll zu machen, dann würden da natürlich auch über Schiedsrichterentscheidungen gesprochen werden. Wenn wir Irina dazu holen, aber ich glaube, wir ersparen es ihr, dann könnten wir auch über dieses Heimspiel, also Heimspiel aus Augsburger Sicht, gegen Augsburg sprechen, wo Augsburg einen ganz fürchterlich schwarzen Tag erwischt hat. Also sind es wirklich mehr als die Ergebnisse, was sich da verbessert hat, deiner Meinung nach?
Also ich habe zumindest, wenn ich so über die gesamte Saison schaue, das Gefühl, im Sommer wurde ja, also Werder hat in der Aufstiegssaison oder auch in der zweiten Liga und dann auch im ersten Jahr Bundesliga oft so ein 3-5-2 gespielt, 2 Stürmer vorne drin, ja, Dreierkette und dann im Mittelfeld so eine 1-2 Aufteilung, also mit einem defensiven Sechser und dann davor 2 Achter. Und in der Vorbereitung hat Werder schon ganz oft im 3-4-3 gespielt und versucht, das einzuüben, aber das hat noch nicht, also es war noch nicht irgendwie offenbar bereit oder Ole Werner war das vielleicht noch nicht zu sicher genug, um das in der Liga von vornherein zu nutzen. Man hat es dann situativ immer mehr gemacht, aber jetzt zuletzt ist es ja eigentlich, also gegen Ende der Rückrunde war es dann auch teilweise mal in der Startaufstellung so, sonst vielleicht eher mal im Laufe des Spiels, das umgestellt wurde auf 3-4-3. Aber jetzt ist es deutlich etablierter und ich denke, ja, dass auch das, was man davor hatte, besser greift. Zuletzt gab es dann nochmal in dem 3-4-3 die Umstellung, dass Marvin Ducksch, der sonst eher im linken Halbraum war und Woltemade vorne drin, dass die getauscht haben und Ducksch jetzt zentral steht und Woltemade noch ein bisschen mehr diese Kombination einbringen kann, ja, im Zehnerraum. Und ich denke schon auch, dass diese Sachen, die man im Sommer angefangen hat und dass die jetzt langsam greifen und das schon auch dann nochmal ja, Einfluss hatte, dass man vielleicht sich ein bisschen stabiler dann fühlt und gegen Augsburg das dann auch, klar, die anderen haben einen schwarzen Tag, aber dass man das dann auch runtergespielt bekommt, was im Frühjahr vielleicht auch noch nicht so der Fall war. Ich meine, da gab es eine bittere Niederlage beim Vereinsjubiläum gegen Heidenheim und auch das Unentschieden gegen Darmstadt hat auch nicht so viel Spaß gemacht zu Hause. Dementsprechend glaube ich, ja, ein bisschen den Ernst der Lage begreifen und manche Mechanismen und Prinzipien ja ein bisschen besser greifen.
Mhm. Ja, guter Punkt auch, dass man diesmal keine Dinge für die neue Saison ausprobiert, sondern erstmal das umsetzt, was man in der Vorbereitung schon versucht hat, für diese Saison umzusetzen. Und den mitleidigen Blick von Christian bei Erwähnung der Heidenheim-Niederlage aus Sicht von Werder, den haben jetzt nur alle bei YouTube-Sehenden gesehen, der war schon deutlich erkennbar. Also, Werder Bremen, gut in Form. Jetzt ist die Frage, wenn wir so eine Art Power-Ranking machen würden, wer kommt denn jetzt dann als nächstes? Traut sich jemand, die Hand zu heben? Michael schüttelt den Kopf. Christian, ja, würde ich mitgehen. Ja. Heidenheim, was macht denn Heidenheim? Also, hat sich nochmal was verändert durch den fixen Klassenerhalt? Also jetzt nach diesem Spieltag war er erst rechnerisch fix, vorher aber im Grunde auch schon. Und seitdem kann man ja jetzt quasi um ein neues Ziel spielen.
Also das Phänomen dieses Jahr bei Heidenheim war, dass ich über den Begriff Form nie nachgedacht habe, nicht eine Sekunde. Also Heidenheim hat wirklich eine derart konstante Saison gespielt. Da waren, wenn du jetzt mal dieses ominöse Bayern-Spiel außen vor lässt, auch jetzt nicht die wahnsinnigen Ausreißer nach oben dabei. Aber ich habe jetzt auch nicht ein einziges Spiel gesehen, wo ich gesagt habe, okay, die sind mal richtig abgeschossen worden, waren mal völlig chancenlos oder haben richtigen Mist zusammengespielt. Also die haben es ja gar gegen Leverkusen sehr, sehr ordentlich gehalten. Und letztendlich war die Form von Heidenheim so konstant wie das Aussehen von Frank Schmidt. Also das war immer alles völlig okay. Ich bin nicht ein einziges Mal nervös da gesessen, dachte, oh, in der Form momentan. Und ich glaube, dass das Interessante sein könnte in diesem Endspurt. Die waren die ganze Saison unbeeindruckt. Egal, wer vor ihnen gestanden ist, ob das Bayern war, ob das Xabi Alonso war, die haben ihren Stiefel runtergespielt, haben das sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, dass das sogar ein großer Vorteil sein kann, dass jetzt niemand in Heidenheim und Frank Schmidt als allerletztes da sitzt und sagt, Europa, das ist es jetzt, der endgültige Push. Sondern ich glaube, die werden so mit schwäbischer Gelassenheit in die letzten beiden Spiele gehen. Weil wenn es nichts wird mit Europa, wird es niemanden, wirklich niemanden in Heidenheim geben, der das in irgendeiner Weise kritisiert. Und wenn du so unbeschwert in die letzten zwei Spiele gehen kannst, kannst du unter Umständen ja am Ende doch noch klappen. Also ich meine, so mit Last-Minute-Dingern haben wir ja aus der zweiten Liga letztes Jahr noch ziemlich viele und gute Erfahrungen. Aber ich glaube, wenn Heidenheim wirklich einen Punkt hätte jetzt in diesem Krebsendspurt, dann der, dass die überhaupt nichts müssen. Mhm.
Ja, ist ein guter Punkt. Und kommt da vielleicht noch mit dazu, das, was Heidenheim ja ausgezeichnet hat, auch als es noch um den Klassenerhalt ging und nicht um den Europapokal, dass eben diese wenig in der Amplitude ausgereiften Ausschläge, also sprich, dass es eine relativ konstante Saison war. Mein Gott, wie kompliziert kann man formulieren? Aber ich habe ja nicht den Podcast-Satzzeichen, das ist ja deiner. Dass das auch daher kommt, dass der Fußball von Heidenheim auf zwei Dingen beruht. Das eine ist Struktur und das andere ist eine gewisse Art von Spielern, die auch widerstandsfähig sein müssen und die sich eben nicht so schnell umwerfen lassen, mal von einem Spielverlauf, der ja auch mal unglücklich sein kann. Das könnte jetzt dann hier der große Bonus sein, vielleicht jetzt in dieser anderen Frage um Europa.
Also du hast so das klassische Kollektiv. Also ich meine, vor der Saison kannte jetzt, glaube ich, außerhalb von Heidenheim auch niemand Kleindienst oder Jan-Niklas Beste. Die sind ja dann so wirklich erst während der...
Oh Gott, Lennart leidet. Sich jemand.
Ja, aber doch, ich meine, jetzt mal wirklich im Ernst. Also das waren, du hast Heidenheim immer als Kollektiv wahrgenommen. Das war natürlich prima, dass sich ein paar Jungs richtig gut entwickelt haben. Aber ich glaube, dieses Kollektiv ist halt wirklich auch die große Stärke von Heidenheim. So wie du sagst. Also du bist nicht abhängig davon, selbst wenn der Kleindienst mal nicht trifft oder Beste mal einen schlechten Tag hat, dann haut das die Mannschaft nicht raus. Und wenn du so verlässlich spielst, mit so einem verlässlichen Kollektiv, also ich benutze diesen Begriff jetzt wirklich mal in voller Absicht, dann glaube ich, hast du jetzt eben auch nicht die großen Formschwankungen. Das ist genau diese Konstanz, die du sagst. Und du hast, glaube ich, am Anfang mal gesagt, Heidenheim kann das, oder waren die Mikrofone noch aus, weiß ich gar nicht mehr. Heidenheim kann das, was man in der Bundesliga können muss. Und ich glaube, der Satz, Chapeau, der bringt es auf den Punkt. That's it.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das noch off-air war. Das war auch noch, bevor hier in München die Welt untergegangen ist. Solltet ihr ein Dommer-Grummeln hören im Hintergrund, das ist zum einen Uli Hoeneß, weil wahrscheinlich wieder ein Trainer gerade abgesagt hat, und zum anderen ist es aber tatsächlich, es liegt an mir, es kommt von keinem der Gäste. Wundert euch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, Werder sehr gut in Form, Heidenheim gut in Form. Tja, wie machen wir weiter in unserem Power-Ranking? Ich bin mir selber nicht so ganz sicher. Luis schiebt sich dazwischen. Aha, Luis, dann mach mal jetzt den Case bitte dafür, warum Hoffenheim gerade gut in Form ist.
Ich habe wenig Argumente, außer die Formtabelle, die ich jetzt einfach rausgesucht habe. Und da ist Hoffenheim auf 11, Freiburg auf 13 und Augsburg auf 17. Somit bin ich an der Reihe. Man ist immerhin konstant in seiner Inkonstanz. Also dann hat man so einen Totalausfall gegen Mainz, dann folgt ein Sieg gegen Augsburg, der ja jetzt nicht super souverän war, aber es war ein Sieg. Dann gab es wieder so ein Ding gegen Bochum, was ich auch fast als Totalausfall klassifizieren würde, auch wenn André Kramaric der Meinung war, dass man sein Bestes gegeben hat. Und dann kommt dieses euphorisches Spiel gegen Leipzig, was du schon vorhin angesprochen hast, wo man zumindest der Mannschaft nicht absprechen konnte, dass sie sich auf den Platz reingehangen hat und dass sie am Ende einen verdienten Punkt mitgenommen hat, wo auch deutlich mehr eigentlich drin gewesen wäre gegen Leipziger, die jetzt nicht mehr unbedingt 100% gegeben haben, nachdem jetzt Champions League eh schon sicher ist. Aber ich würde es zumindest mal als eine steigende Tendenz einordnen. Trotzdem ist es immer noch die TSG Hoffenheim, hat immer noch die drittschlechteste Defensive der Liga mit 64 Gegentoren. Man lässt immer noch die meisten Schüsse zu. Man hat nur ein einziges Mal zu Null gespielt. Ich habe wieder mal für dich gezählt, wir haben 12 verschiedene Innenverteidiger-Konstellationen gehabt. Darunter ist plötzlich der 18-jährige Tim Drexler zum Stammspieler mutiert, weil sonst keiner irgendwie Zeit und Lust hatte. Ich weiß es nicht. Also es ist alles sehr durchmischt. Vorne läuft es meistens, auch wenn es dann eher über Einzelaktionen von Kramaric oder Bayer geht, wenn man nicht gerade hohe Ballgewinne holt. Immerhin das hat man jetzt in den letzten Spielen, finde ich, schon sehr gut gemacht, dass man da ein hohes Angriffspressing gefahren ist, was natürlich auch immer gewisse Lücken offenbart hat. Aber man hat schon einige Tore dann nach solchen hohen Ballgewinnen erzielt, auch gegen Leverkusen zum Beispiel, aber auch jetzt gegen Gladbach mehrfach. Also Licht und Schatten, wie immer bei Hoffenheim, aber zumindest im Vergleich zu den anderen Konkurrenten aktuell offenbar eine bessere Form. Aber wie gesagt, man spielt ja jetzt auch noch gegen Bayern und gegen Darmstadt, zwei komplett gegensätzliche Gegner, wo ich fast schon so weit mich aus dem Fenster lehnen würde, dass ich mir gegen Bayern weniger Sorgen als gegen Darmstadt mache, weil Hoffenheim einfach gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, vor allen Dingen gegen welche, die zumindest im Kampf sich wenig vorwerfen lassen müssen, meistens die schlechtere Figur macht. Da brauche ich nur aufs Mainz-Spiel und aufs Bochum-Spiel zu verweisen. Also es ist jetzt nicht gerade euphorisch von mir, aber ich habe mich ganz praktikabel hier einfach mal so in die Mitte rein platziert.
Und da hätte ich aber jetzt noch eine Frage, wenn wir jetzt eben über diesen 4-3-Sieg gegen Gladbach sprechen, in letzter Sekunde, nachdem man das 3-3 kassiert hat, über das 3-1 gegen Augsburg, jetzt dann dieser Punkt gegen Leipzig, alles drei Heimspiele, und jetzt könnte man die These wagen, die von dir vorhin nach einem Sponsoren benannte Arena sei eine Festung, aber das stimmt ja gar nicht. Denn in der Auswärtstabelle ist die TSG immer noch auf Rang 6 in dieser Liga und in der Heimtabelle auf Rang 15, punktgleich mit Union. Und man möchte in dieser Saison mal nicht punktgleich mit Union irgendwo liegen, in welcher Tabelle auch immer. Hat sich da irgendwas verändert oder ist das eben so der klassische Fall, na, du hast halt erst am Ende der Saison gegen alle Gegner sowohl zu Hause als auch auswärts mal gespielt und dann gibt es halt so eine Regression zur Mitte?
Ja, bei der Auswärtstabelle zehrt man ja auch noch ein bisschen vom Saisonstart, wo man den Rekord mit, glaube ich, 6 oder 5 Siegen in Folge aufgestellt hat auswärts, wo ja auch nicht alle super souverän waren, wenn ich da so zum Beispiel ans Heidenheim-Spiel denke oder auch ans Stuttgart-Spiel. Ja, ich würde da jetzt ehrlich gesagt kein zwingendes System hinterher sehen. Wie gesagt, die Situation bei Heimspielen ist ja momentan auch so, dass man schon wieder zu kämpfen hat um ZuschauerInnen. Ich glaube, der Schnitt liegt jetzt bei etwas über 24.000. Klar, man hat noch das ausverkaufte Spiel gegen Bayern, aber war schon mal besser. Was auf Fanseite vielleicht noch interessant war jetzt zuletzt, war ja diese Auseinandersetzung beim Bochum-Spiel, wo Kramaric so vor den Block gelaufen ist, so ein bisschen diesen, kommt ihr mal hier runter, ja, und zeigt mir, was ihr als Spieler hier auf den Platz bringen würdet, gezeigt hat. Und da hat man ja darauf reagiert mit einem Video-Statement, was, ja, es hat offenbar seinen Dienst getan. Die Fans haben dann beim Spiel trotz der Fan-Proteste zumindest die Ultras, die restlichen Tribünen in Hoffenheim sind noch so eine Sache für sich. Die haben die 90 Minuten durchsupportet und nach dem Spiel gab es auch dann von Kramaric nochmal das Lob, dass er super glücklich war mit dem Anfeuern und so weiter. Also war für mich manchmal fast schon zu konstruiert, aber alles in allem hat man sich dann wohl wieder vertragen und zieht da, was das angeht, jetzt für die letzten beiden Spiele an den Strang. Klar, die Mannschaft hat jetzt versucht, das Ganze so zu verpacken, als wäre das jetzt so der Auftakt für den Schlussspurt, aber ich bin zu sehr Hoffenheim gewöhnt, um da mich jetzt richtig von mitreißen zu lassen, leider. Weil du hast ja auch schon öfters angesprochen, irgendwie immer wieder setzt sich dann Matarazzo hin nach so einem guten Spiel und sagt, so, jetzt wollen wir aber eine Serie starten und dann kommt wieder ein 1-4 gegen Mainz. Deshalb, ich will nicht der Miesepeter dieser Runde sein, aber ich bin auch Realist. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber warte ich erstmal bis zum nächsten Spiel ab.
Mhm. Bis zum nächsten Video-Statement. Du, am Ende ist der große Vorteil, und da werden wir in dieser Sendung ja auch noch hinkommen, in 2 Spielen wird es entschieden sein. Also das ist dann egal, wer in welcher Form ist, wer wie spielt, da wird einfach der Cut gemacht und ansonsten könnte man wahrscheinlich diese Saison noch 20 Spieltage verlängern und es würde immer so weitergehen und irgendjemand anders stolpert immer wieder über die eigenen Füße, jemand anders gewinnt mal. Also das ist das Gute, in 2 Spieltagen wissen wir wenigstens Bescheid und du hast damit aber auch schon ja letztlich jetzt dann die weitere Reihenfolge vorgegeben mit der Formtabelle. Du alter Fuchs, hast natürlich genau rausgefunden, was ich mir hier auch vorbereitet habe. Wir müssen jetzt dann als nächstes über den SC Freiburg sprechen, der ja der SC Liverpool der Bundesliga ist. Wie ist das gemeint, Micha? Ich meine das folgendermaßen, als Jürgen Klopp angekündigt hat, dass er seine Karriere bei Liverpool beenden würde, da dachte man noch, meine Güte, jetzt werden die ein wunderbares Märchen schreiben und werden einen Titel nach dem anderen holen und ihm den bestmöglichen Abschied bescheren. Ging ja auch gut los mit dem Ligatitel mit einer Nachwuchsmannschaft, letztlich gegen ein zusammengekauftes Chelsea. Aber wir alle wissen, was dann bei Liverpool passiert ist, nämlich Meisterschaft weg, Europa League weg, okay, jetzt geht eben gar nichts mehr. Wie ist es beim SC Freiburg? Kann man das miteinander vergleichen, wo man ja auch vielleicht erhoffen hätte können, dass jetzt eben angesichts des Endes von Christian Streich man sich nochmal rafft und tja, Reserven mobilisiert, von denen man nicht wusste, dass man sie hatte. Warum hat das nicht funktioniert?
Ja, gesagt wird das durchaus regelmäßig von dem einen oder anderen Spieler und das ist auch das, was das ein bisschen besonders macht, diese Konstellation. Das ist nicht nur aus meiner Sicht, das sehen sehr viele Leute so, das ist tatsächlich das, was alles überstrahlt jetzt, ob wir jetzt gerade 6., 7., 8., 9. sind. Es geht hier was richtig Krasses zu Ende nach fast 3 Jahrzehnten und geht aber auch schön weiter, hoffentlich auch erfolgreich weiter. Aber zu den Punkten, die du gesagt hast, habe ich mir vorhin notiert, als der Christian gesprochen hat, dass Heidenheim vielleicht die schwäbische Gelassenheit für die letzten 2 Spiele ausspielt. Da würde ich mich tatsächlich sehr drüber freuen, nicht nur, weil das Hinspiel aus meiner Sicht total furchtbar war, aus deiner wahrscheinlich nicht, Christian. Das war ein bisschen unnötig aus Freiburger Sicht. Das wird jetzt am Wochenende das letzte Heimspiel sein von Christian Streich. Und wir haben, wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich nicht komplett irre, die letzten 7 Heimspiele nicht gewonnen. Das ist sehr ungewöhnlich für den SC und auch mit 1000 Sachen erklärbar sicherlich, aber das zählt alles nichts, weil, wie du sagst, die Saison hat noch 2 Spiele. Und da zitiere ich gerne Michael Gregoritsch, der gesagt hat, naja, wir müssen jetzt wirklich alles dran setzen, diese 2 Spiele zu gewinnen, weil um diesen Abschied eben so schön wie möglich zu machen, sage ich mal. Das wird ein ganz emotional harter Break werden am Ende der Saison. Und wir haben tatsächlich 2 Gegner auch noch, die sehr unangenehm sind für uns zu spielen. Also da gab es jetzt nie irgendwelche Feuerwerke gegen Heidenheim und auch bei Union Berlin. Du lieber Himmel, ich glaube, da haben wir einmal einen Punkt geholt in grauer Vorzeit. Also das sind jetzt nicht so die Gegner, bei denen ich sage, ja, hauen wir weg, Tabellensituation hin oder her. Deswegen ist das alles so eine Mischung aus, wie schon angesprochen, die Spieler sind nicht in Form, die Mannschaft stellt sich selber auf, weil die 10. gelbe Karte ist da, die 5. gelbe Karte ist da, wir haben eine Knie-OP, wir haben Schrähen, ein Spieler, der seit 15 Monaten verletzt ist einfach, der wirklich fehlt, so ein kreatives Element. Und haben dann so Sachen wie gegen Köln, das einfach im Topspiel der Super-Top-Liga Lukas Höhler so 6er, 8er spielen muss, weil einfach keiner mehr da ist. Es ist ein bisschen im Moment so wie eine Turniermannschaft, so ganz am Ende des Turniers. Die ist sehr weit gekommen, es sind aber auch viele Leute da, die so auf der Ersatzbank sitzen und denken so, oh, puh, mein Rücken tut weh, wie auch immer. Und es erinnert mich manchmal ein bisschen an die EM-Mannschaft von Deutschland 96, wo dann der Torhüter schon noch so ein Feldspielertrikot kriegt. Man weiß ja nie, was noch passiert. Und man erwischt sich ab und zu einfach, dass man denkt, jetzt man müsste jetzt mal wechseln und dann kurz nachdenken und denkt, ja, nee, es geht ja gar nicht. Also es ist halt einfach ein bisschen doof gerade. Und was ich aber der Mannschaft auf keinen Fall absprechen möchte, ist einfach diesen Willen, dass sie tatsächlich gewinnen möchten. Und da gab es auch Aussagen rund um das Köln-Spiel. Und das war wirklich auf sehr vielen Ebenen gruselig. Nicht nur von Köln, sondern auch von uns. Das ist einfach, naja, das war jetzt das, was ging. Und der Spruch war dann einfach, wenn man es nicht schafft zu gewinnen, sollte man es schaffen, nicht zu verlieren wenigstens. Und das ist der eine Punkt, der uns jetzt eigentlich den kleinen Vorteil bringt, weil wir sind momentan noch in der Lage, dass wir sagen können, in der Theorie, wir sind vorne, wir müssen erstmal eingeholt werden. In der Praxis heißt es natürlich, ja, dumm gesprochen, aber so ist es erstmal liefern, klar. Aber das ist viel schöner, als jetzt noch hinterher zu hecheln. Und das nach so einer Saison mit so vielen langen Verletzten, so vielen Stammspielern, die verletzt sind, Günther katastrophal, die ganze Hinrunde ausgefallen, Ginter jetzt am großen Teil der Rückrunde ausgefallen, das sind wichtige Säulen. Und normalerweise ist das eine Spielzeit mit solchen Ausfällen, wo wir gegen Abstieg spielen. Dass das nicht passiert, das ist an sich schon ein Riesenerfolg. Und dass es immer noch möglich ist, dass noch krasser ausgeht, tabellarisch die Situation. Und wir am Ende sagen können, ja, vielleicht spielen wir dran in Folge Europa. Also ja, das hätte ich dir vor 5 Jahren nicht geglaubt, dass sowas möglich ist. Und es ist jetzt eigentlich immer noch unglaublich, dass so eine Konstellation ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, es ist ja jetzt nicht so, dass die Bundesliga viel spannender ist, nur weil Bayern mal nicht Meister wird. Das ist halt einfach woanders spannend, nämlich bei uns gerade. Deswegen sitzen wir gerade alle zu 6, hätten noch zu 7 oder 8 sein können. Mhm. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Charme. Da kann man vielleicht ganz froh sein als neutraler Beobachter, wenn man sagt, ja, die Spiele waren jetzt nicht alle so geil, aber das fällt ja nicht auf, wenn man Konferenz guckt. Dann ist wenigstens noch bis zum Ende spannend, wer wird 6., 7., 8., 9. Und es sind ja auch noch spannend, welcher Platz reicht überhaupt für was? Das ist vielleicht das Tröstliche, was man daraus ziehen kann, dass jetzt noch nichts entschieden ist. Und ich sehe es tatsächlich so fatalistisch. Wichtig ist erstmal, den Trainer zu verabschieden, gebührend bei seinem letzten Heimspiel gegen Heidenheim, bei seinem letzten Auswärtsspiel in Berlin. Und dann schauen wir einfach, was da steht, unter oder über welchem Strich man dann landet. Und dann ist ja die Woche danach noch ein Finale und die Woche danach noch ein Finale. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert.
Ja, also ich finde, du hast das jetzt schon interessant eingeordnet und letztlich ist ja Freiburg das Symbol dafür, was da gerade passiert oder eben nicht passiert im Rennen um Europa. Freiburg hat 4 Schüsse im Samstagabend-Topspiel beim Tabellen-17., spielt 0-0 und ist damit einer der Gewinner dieses Spieltags, weil eben
die 4 Schüsse auch mit sehr viel Fantasie tatsächlich teilweise.
Ja, also da hat Opta einen draufgelegt. Ja. Das fand ich auch, ja. Das war die eine Flanke, glaube ich, die Richtung Tor kam. Aber also nimm's mir nicht übel, aber aus Sicht eines Neutralen muss man schon sagen, also Spannung ja, aber so wie, ich weiß nicht, hast du schon mal ein Kinderbasketballspiel gesehen, wo die Körbe aber auf der normalen Höhe hängen und wo die keine Chance haben, diesen Korb zu treffen und dann steht es 0-0 und ja klar, man weiß, wenn jetzt einer von denen irgendwie zufällig diesen Korb trifft, dann ist das Spiel entschieden. Aber so richtig spannend ist es beim Zuschauen trotzdem nicht.
Nee,
so
stimmt schon. Letzter Korb gewinnt.
Ja, also so ist es ehrlich gesagt von außen gerade, das hier anzugucken. Es ist dann doch, ja, also man muss die Spannung aus Sicht von euch eben sich quasi vorstellen. Einfach, was wäre es, wenn ich jetzt emotional darin involviert wäre, was hier gerade passiert. Und das baut ja auch die Brücke dann zu Irina. Irina, weil Augsburg, seitdem man den Klassenerhalt geschafft hat, ist nichts mehr gelungen. Und Jestorup ist selber deswegen relativ ratlos. Also er sagt, er habe diese Frage letztlich an die Mannschaft weitergereicht, warum denn das so sei. Also es ging quasi los mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt, wo man einen richtig großen Schritt hätte machen können. Auch Frankfurt nochmal richtig in die Verlosung reinziehen hätte können. 1-0 in Führung liegt, aber dann tatsächlich verliert. Und es ging dann weiter, dieses 0-3 zu Hause gegen Werder. Und jetzt ein 1-5 gegen, man muss es so sagen, die zweite Garde des BVBs, die auf 10 auf allen Feldspielerpositionen rotieren. Und dennoch verliert man da sehr, sehr deutlich. Trotzdem ist Augsburg ja aber auch noch drin. Wie groß sind deine Hoffnungen, dass die aktuelle Formschwäche dafür genutzt wird, vielleicht wieder ein paar Dinge zurückzudrehen? Denn Augsburg war ja dann sehr stark in dieser Saison, als man seine Formation gefunden hatte, als man seine Spielweise gefunden hatte und im Grunde es eigentlich klar war, wenn sich keiner verletzt oder niemand gelb gesperrt ist, dann verändern wir auch nichts an der Startelf. Glaubst du, das ist nochmal möglich oder geht das nicht?
Sprichst du gerade das Experiment mit der Dreierkette an? Also das hat, glaube ich, auch der Letzte gesehen, dass das in Augsburg überhaupt nicht funktioniert. Also nicht mit dem vorhandenen Spielermaterial. Das hat Jestorup jetzt, glaube ich, auch auf die harte Tour lernen dürfen und müssen tatsächlich. Einmal ist es aus der Not geboren gewesen tatsächlich. Das lässt man dann noch als Ausrede gelten, dass glaube ich, war das gegen Hoffenheim. Ich glaube, da war es tatsächlich nötig, aufgrund von personellen Ausfällen. Aber danach, dass er dann gegen Frankfurt im Laufe des Spiels wieder auf eine Dreierkette umstellt und dann jetzt auch gegen Dortmund wieder probiert hat, ja, und hat sich halt nicht bewiesen. Das ist das eine. Torup lässt aber die Dreierkette selber gar nicht als Ausrede gelten. Er hat, glaube ich, nach dem Bremen-Spiel gesagt, dass es für ihn halt vor allem die mentalen Dinge war, das Mindset, so ein bisschen die Grundlagen, die es im Fußball braucht. Da erinnere ich mich jetzt an den Spruch von Christian initial, dass du sagtest, Heidenheim kann die Dinge, die man in der Bundesliga können muss. Ich glaube, so ein bisschen hat Torup darauf angespielt, dass so diese Basics wie Zweikämpfe, Laufbereitschaft, Aggressivität und sowas, dass das ein bisschen abhanden gekommen ist. Ob das dann schon so ein bisschen damit zu tun hatte, dass man eben im Kopf den Klassenerhalt relativ früh sicher hatte, dafür gesorgt hat, dass man sich da so ein bisschen zurückgelehnt hat. Ich kann es mir vorstellen auf jeden Fall, dass das so ein bisschen, dass wir uns schon so in Sicherheit gewogen haben, dann nicht mehr den Extrameter gegangen sind und in einer komfortablen Situation waren und jetzt halt den Schalter nicht mehr umgelegt bekommen. Ja, also schwierig von außen zu sagen. Man sieht halt nur diese Jungs, die oder diese Männer, die halt einfach gegen Dortmund eine katastrophale erste Hälfte zeigen, dann aus der Kabine kommen und wollen und auch ein bisschen auch Action aufs Tor gebracht haben, aber dann halt einfach nichts mehr so geht und also diese Ratlosigkeit und das hat mich dann schon, also gegen Dortmund muss man es jetzt nicht, ich finde immer noch, dass die zweite Garde eine sehr hochwertige Garde ist bei Dortmund, muss ich sagen, bin ich schon auch noch ein bisschen ehrfurchtsvoll, was die da eben auch bringen können. Ja, aber dass man das halt auch gegen Werder nicht geschafft hat und gegen Frankfurt nicht geschafft hat, da nochmal den Bock umzustoßen, nochmal irgendwie ranzukommen, das macht mich dann schon auch ein bisschen stutzig tatsächlich. Und deswegen bin ich jetzt nicht ganz so optimistisch. Die Formtabelle lügt da auch an der Stelle nicht, dass wir da auf Platz 17 stehen, dass wir auch auf mit dem Blick auf das Restprogramm mit Stuttgart und Leverkusen jetzt wahrscheinlich nicht der größte Aspirant auf Platz 7 und 8 sind. Also das ist jetzt so meine ehrliche Meinung und meine Gefühlslage.
Genau, aufs Restprogramm werden wir natürlich am Ende dieser Sendung nochmal blicken. Aber lass mich noch eine Nachfrage stellen zur aktuellen Situation, weil ich finde, wir haben hier beim FC Augsburg so ein ganz klassisches Problem, was es oft gibt im Sportjournalismus, dass du Schwächephasen erklären kannst und dass es verschiedene Faktoren sind, die mit dazukommen. Einen Faktor hast du schon genannt, Verletzungen. Also zum Teil hat sich das Team selbst aufgestellt. Dann hattest du auch Spielverläufe, die entsprechend gelaufen sind. Also man kann nämlich zum Beispiel argumentieren, dass der Heimsieg gegen Union auch schon eher glückliches Spiel gelaufen ist, weil Union eigentlich Augsburg die Treffer selber auflegt und ansonsten wäre da wahrscheinlich nicht so viel passiert. Man könnte auch über Formschwäche einzelner Spieler sprechen, also das, was wir ja auch schon in gemeinsamen Sendungen ja thematisiert haben, diese Abhängigkeit von Demirovic, die ist eben genau dann ein Problem, wenn eben genau jener Demirovic, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr die Tore und Vorlagen erzielt, die er sonst so aufgelegt hat. Also was ich damit sagen will, ist, es gibt ganz verschiedene Erklärungsansätze, die erklären können, warum Augsburg nicht mehr in dieser Form ist. Und das Positive ist, es passiert es aber nichts. Man wird nicht absteigen deswegen, man verpasst halt eventuell Europa. Okay, so be it. Das kann man gelassen zur Kenntnis nehmen. Aber wenn du jetzt eben diese verschiedenen Faktoren, die ich angesprochen habe, mal versuchst, gegeneinander abzuwägen, was ist dein Gefühl? Mehr als ein Gefühl kann es ja nicht sein. Wir alle wissen es nicht. Jestorup weiß es auch nicht. Was da eigentlich jetzt so die Dynamik ist, die sich da entwickelt hat in den letzten Wochen. Ist es da nicht vielleicht dann wichtig, nochmal genauer hinzugucken, auch mit Blick aufs nächste Jahr?
Definitiv. Also was halt so ein bisschen auch stutzig macht, dass der FCA so aus dem Januar und Februar auch eine Comeback-Qualität hatte à la Leverkusen, jetzt aber nicht so konservieren konnte. Sie hatten, keine Ahnung, Gladbach lagen sie 1-0 hinten und haben noch 2-1 gewonnen. Gegen Bayern lagen sie schon 2-0 hinten und gewinnen da mit viel Pech, glaube ich, 2-3 aus Augsburger Sicht und sowas. Also sie hatten da schon so ihre Mentalität erworben unter Torup. Das ist ja auch das ganz große Thema gewesen. Man hat das Gefühl gehabt, Torup hat eigentlich fast nur an der Mentalität geschraubt und das hat schon sehr viel gebracht. Und ich glaube, dadurch, dass der Trainer auch so absolut ratlos, du hast es jetzt initial gesagt, wirkte und sagte, ich musste es mir auch angucken und ich musste es jetzt an die Spieler weitergeben, das zeigt eigentlich auch ganz große Fragezeichen. Ich würde sagen, das ist eine Kombination aus dem sehr frühen Klassenerhalt, dem Fehlen einzelner Spieler. Jetzt ist noch Finn Dahmen dazugekommen, der ja doch auf einer entscheidenden Stelle spielt. Als Torhüter finde ich in so einer Situation auch wichtig, dass du dann da den Abwehrverbund, jetzt stellt er auf eine Dreierkette um, tauscht dann noch Kubek, muss Dahmen rausnehmen, Kubek, der kein Spiel gemacht hat in der Saison, ins Tor stellen. Er ist alles kein positiver Faktor. Und ja, natürlich das Einzelne im Spiel gegen Dortmund ist mir das aufgefallen. Mats Pedersen, Babu als Außenspieler, die auch schon sehr gute Spiele gemacht haben, haben da keinen Boden gesehen. Also da kommt, glaube ich, vieles hinzu. Und wenn dann einer einen Fehler gemacht hat, das war so exemplarisch, die ersten drei Tore, würde ich jetzt fast sagen, gegen den BVB. Beim 3-0 war es Kubek, beim 1-0 ist Udokai sehr unglücklich, meine ich. Und bei 2-0 hat Pedersen keinen Zugriff auf die Außen. Und da muss ich halt einfach sagen, dann ja, manifestiert sich das, dann hast du keinen, der dann vorangeht und sagt so die Mannschaft, da geht kein Ruck mehr durch die Mannschaft und sagt so, jetzt reißen wir hier nochmal den Bock um. Und das ist so, ich glaube, einfach so eine unglückliche Ansammlung von vielen Faktoren, die hier zusammengeführt haben. Und ja, man fragt sich halt jetzt, wo kommt der Charakter der Mannschaft nochmal so richtig zum Vorschein? Man hat viel Charakter diese Saison gesehen, mehr als in den vergangenen Spielzeiten. Aber kriegen sie es jetzt nochmal aufs Parkett oder halt nicht? Das ist so für mich gerade so die Frage, die ich mir stelle.
Mhm. Und auf den Rasen wäre es sogar noch besser als aufs Parkett. Aber wenn man auf dem Rasen jetzt gut performt, dann darf man danach auf dem Parkett tanzen und sich über die Europapokalqualifikation freuen. Also das ist die Formsituation bei allen hier anwesenden, indirekt natürlich vertretenen Vereinen. Dann würde ich gerne noch einen zweiten Aspekt mit euch allen besprechen. Und da darf mal Lennart beginnen, weil er jetzt am längsten hier in zuhörender Rolle mit dabei war. Was würde es denn bedeuten für Werder Bremen, sich für den Europapokal zu qualifizieren, egal ob Europa League oder Europa Conference League?
Ja, also ich habe eben schon angesprochen, wie lange es her ist, dass Werder das letzte Mal europäisch gespielt hat. Und ich habe gerade versucht, mal zu schauen. Ich mag was übersehen haben. Ich glaube, von den aktuellen Bundesliga-Teams sind nur die beiden Aufsteiger und Bochum, also warten länger drauf, zum ersten Mal oder mal wieder europäisch zu spielen. Und bei allen anderen ist es länger, ist es kürzer her. Also auch andere Vereine, die jetzt nicht hier heute vertreten sind. Und dementsprechend ist es natürlich also wirklich eine lange Zeit, wo genügend Fans das noch nie mitbekommen haben, weil sie einfach zu jung sind. Das wäre schon eine große Nummer. Man denkt natürlich, also Werder gilt ja trotzdem irgendwie noch immer als mittelgroßer Verein, sag ich mal, aktuell. Ich will es nicht allzu groß machen, aber trotzdem merken das vielleicht andere gar nicht, wie lange es bei Werder tatsächlich her ist. Das ist noch mit Thomas Schaaf gewesen, sogar noch, ich glaube, eine Saison vor seinem Abschied. Und das endlich mal wieder erleben zu können, wäre natürlich eine sehr große Nummer für ja viele in Bremen. Wir haben jetzt den Umbruch nicht auf der Trainerposition. Da hoffe ich doch sehr, dass Ole Werner weiter bleibt. Es gab zwischendurch mal so kurze Gerüchte, ob er vielleicht, also das zumindest intern diskutiert würde, jetzt innerhalb dieser 7 Spiele-Sieglos-Serie.
Geht das zu Bayern?
Sollte. Oder was? Ich glaube, da hat er keine Lust drauf, aber weiß ich nicht.
Also, ich würde es so sehr feiern. Ich habe schon so viele Pressekonferenzen mit ihm gesehen. Ich würde das so gerne sehen, wie die ganzen immer leicht zittrigen Bayern-Reporter, die hier eine Frage nach der anderen stellen, in jeder verdammten Pressekonferenz, wie die einfach an Ole Werner abprallen, weil er einfach immer sagt, nö, nö, ist kein Thema. Nö, ja. Sehe ich anders.
Ja, ist kein Florian Kohfeldt, ne?
Nee, nicht so ganz.
Ja, also das, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, aber
wir waren quasi, es gab mal kurz Diskussionen auch rund um Ole Werner, aber
Also deswegen die Trainerposition sollte doch so bleiben und dann wäre er, wenn Kiel aufsteigt im nächsten Sommer, der drittdienstälteste Trainer der Bundesliga. Also nur der, also weil er in Kiel zurückgetreten ist und deswegen Marcel Rapp übernommen hat, der ist deswegen ein paar Wochen länger als Ole Werner im Amt. Also er hat quasi da sogar auch seine Finger mit drin und so schnell geht das in der Bundesliga. Und da haben wir die Stabilität, aber natürlich gibt es den großen Umbruch, dass Frank Baumann aufhört und Clemens Fritz das übernimmt. Heute wurde ja auch bekannt, dass Peter Niemeyer der Nachfolger von Clemens Fritz wird, also quasi auf dieser zweiten Ebene im Management. Dazu kommt aktuell noch Manager bei Preußen Münster und schafft, also hat da gute Chancen, den Aufstieg zu schaffen und kommt dann zurück nach Bremen. Ist immer die Frage, ist das jetzt schon wieder die Werder-Familie? Aber er war 3 Jahre da, lange weg. Ich finde, das ist okay. Auch, also da würde ich mir keine Kritik gefallen lassen, dass das jetzt die Werder-Familie ist.
Ja.
Das, der hat oft genug woanders gespielt. Aber das wird natürlich dann spannend zu sein, wie man da mit, ja, wenn so eine Institution wie Frank Baumann weg ist, der 1999 zum ersten Mal als Spieler zu Werder gekommen ist, ob man da das dann auch gut hinkriegt, überhaupt einen Europakader zu bauen. Da wird man natürlich schauen müssen. Aber die Stabilität auf der Trainerposition würde auf jeden Fall, denke ich, helfen, dass man auch in so englischen Wochen da, wenn man klare Abläufe hat, ja, da glaube ich sehr gut durchkommen könnte, was natürlich immer was anderes ist, wenn jetzt wie in Freiburg ein Trainer zum ersten Mal diese Verantwortung hat und gucken muss, wie plant er denn eigentlich eine Saison, wo man gar nicht so viel Neues einüben kann, sondern eigentlich das alles im Sommer vorbereiten muss und dann sehr gut damit durchkommen muss.
Und die Frage ist ja auch, muss man denn überhaupt einen Europapokalkader bauen? Also kann man denn nicht auch so eine Qualifikation annehmen und sagen, schön, wir haben jetzt 6 zusätzliche Spiele oder wenn wir jetzt über die Qualifikation, die Playoffs reden, dann ist es nochmal anders. Da verändert sich die Saisonvorbereitung. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Aber man könnte das ja auch annehmen und sagen, gut, dann werden jetzt unsere Kaderplätze 15, 16, 17, die werden mehr gefordert werden als in der jetzigen Saison und daraufhin bauen wir den Kader. Aber man kann ja auch sagen, naja, das man spielt ja weiter um den Klassenerhalt in der nächsten Saison.
Ja. Naja, grundsätzlich auf jeden Fall. Ich glaube, Werder müsste einen der kleinsten Kader der Liga sowieso schon haben, was so ein bisschen auch noch die Nachwirkungen des Corona-Verlusts und des Abstieges ist, dass man einfach nicht das Geld hatte. Deswegen eigentlich müsste Werder, also die letzten Spiele war der Kader auch oft nicht voll besetzt und man ist irgendwie mit 18 Spielern nur irgendwo hingefahren. Bei den Frauen übrigens genauso. Da liegt es aber auch daran, dass
weil sie
viele aufgeholfen haben, genau. in der dritten Liga. Genau. Ja, ja, klar. Ja. Aber interessante Parallele trotzdem. Und deswegen, also mehr Spieler bräuchte Werder eigentlich sowieso schon seit einer Weile. Und jetzt mit diesem Investoreneinstieg, denke ich, wird man da sowieso dran arbeiten müssen. Aber dann kann man natürlich überlegen, okay, wir füllen jetzt erstmal nur so auf, dass wir uns eigentlich für die Bundesliga gut fühlen, aber wir müssen nicht nochmal da nochmal 2, 3 Spieler dazu holen, weil wir jetzt europäisch spielen.
Also es gibt nur ein Team, das einen kleineren Kader hat, das ist Rasenballsport Leipzig. Und da sprechen wir dann doch über eine andere Art der Kadergestaltung, muss man sagen. Aber komisch, dass die nicht mit ganz vielen Jugendspielern aufhören, ihren Kader. Woran das wohl liegt? Naja, das werden wir mal...
Die wollen ja alle weg, ne? Ja,
weiß man auch nicht, ist ja komisch. Also das ist die Situation bei Werder und natürlich, du hast es jetzt auch indirekt auch schon angesprochen, das Finanzielle spielt da nochmal eine Rolle, wobei man dazu sagen muss, gerade in der Europa Conference League, viel Geld zu verdienen ist nicht. Der größte Vorteil, den du hast, sind die zusätzlichen Heimspiele. Da kannst du nochmal Spieltagseinnahmen generieren von Spieltagen, die du ansonsten nicht gehabt hättest. Aber
das, ja, das wäre tatsächlich auch in Bremen gar nicht so unwichtig. Also es ist ja so, dass das Weserstadion ist so ungefähr auf im Schnitt 20 Spiele pro Saison ausgelegt. Und
das heißt, ihr müsst eigentlich in die Relegation kommen, damit es sich rentiert, oder was?
Ja, oder im DFB-Pokal mal nicht in der ersten Runde ausscheiden.
Ja, okay. Ja, also
das stimmt. Würde auch helfen. Ja, genau, aber man dachte, vielleicht ein, zwei DFB-Pokalspiele oder auch europäische Spiele und alles darüber ist Bonus. Aber eigentlich ist es so, dass die Bremer-Weser-Stadion-Gesellschaft jedes Jahr dann Minus hat. Deswegen hat man sich ja Wohninvest reingeholt und ich denke, da hat sich mittlerweile auch oben gesprochen, dass die seit über einem Jahr nicht mehr bezahlt haben und das sind 3 Millionen im Jahr, die da fehlen. Ist natürlich nicht die riesige Größenordnung, aber wenn man trotzdem, der Vertrag ist jetzt zur Hälfte durch, man hat 15 von den 30 Millionen bisher bekommen, oder nee, nicht mal, 12 dann nur und muss dann jetzt irgendwie neu schauen, wie man das macht. Da würden zumindest ein paar ausverkaufte weitere Heimspiele sicherlich helfen, dieses Loch erstmal übergangsweise zu stopfen.
Ja, genau, aber das ist der Punkt. Es werden eben Löcher gestopft und es werden nicht irgendwelche neuen Töpfe aufgemacht. Aber ganz kurz dazu, ich habe noch mitbekommen, dass da auch die Ultraszene gegen protestiert hat, indem man Wohninvest übersprayt hat bei sich im Stadion. Aber warum haben die nicht gezahlt? Also mir wurde gerade auf Eigenbedarf gekündigt. So schlecht kann es Immobilienunternehmen nicht gehen.
Doch, nee, ist ganz schwierig, Baubranche. Die haben gar, also weiß ich auch nicht, also irgendwie, vielleicht haben die auch schlecht geplant.
Ja, gut.
Nee, aber es ist rätselhaft. Hätte ich auch nicht gedacht, aber als ich die Berichte vor ein paar Monaten das erste Mal kam, dass es schon wohl länger so ist und ja, das es wird auch jetzt, also ich weiß auch nicht, warum man das noch nicht offiziell verkündet hat, also weiterhin Werbung zu machen für ein Unternehmen, von dem man kein Geld kriegt, ist sowieso dann auch ein bisschen komisch, wenn es schon so lange ist und es auch nicht danach aussieht, als ob sich das bald ändern würde. Vielleicht können sie dir ja nochmal ein Haus bauen oder eine Wohnung.
Ja.
Nette Vermieter wohnen.
Ein paar Millionen habe ich nicht. Habe jetzt hier neulich ein Grundstück in Unterhaching. Allein das Grundstück 3 Millionen Euro. Steht auch noch ein altes Haus drauf. Muss man noch abreißen. Und das ist so ein ganz kleines Ding. Also das sind hier andere Dinge. Ich meine, der Baubranche geht's ja wirklich nicht gut. Aber hier sprechen wir ja über ein Immobilienunternehmen. Das ist nochmal was anderes. Aber ich sehe schon, da werde ich im Royal dann nochmal ausführlicher drüber sprechen müssen. Das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Wenn wir auf Heidenheim blicken, da ist die Situation, glaube ich, ein bisschen anders, Christian. Jetzt hatte gerade Lennart schon so die emotionalen Aspekte mit reingebracht, die eben so eine Europapokalqualifikation hat. Ist das vielleicht auch das Vorrangige, wenn wir jetzt schauen, was es bedeuten würde für Heidenheim, sich zu qualifizieren?
Also ich habe eurer Unterhaltung jetzt wirklich sehr interessiert zugehört und habe mich zwischendrin gefragt, spielt Heidenheim eigentlich in derselben Liga wie ihr? Also ich komme wie soll ich sagen, es ist alles noch so ein bisschen surreal. Oder um es anders zu formulieren, bis vor 2 Wochen hat in Heidenheim niemand darüber nachgedacht, was es bedeuten könnte, sich für Europa zu qualifizieren, weil letztendlich war die Mannschaft ja während der gesamten Saison zwar nie richtig weit weg von den Europapokalplätzen, aber ich glaube, wirklich bis vor 2 Wochen hat niemand das Wort Europapokal in den Mund genommen. Also da war die Zielsetzung ganz klar und ganz bodenständig, Klassenerhalt, so, geschafft. Jetzt könnte man mal darüber nachdenken, was würde es denn bedeuten, wenn man? Ich glaube, du hast jetzt selber schon gerade oder ihr habt jetzt relativ viel zu dem Thema schon gesagt. Natürlich wäre es ein Add-on, es wäre toll. Also jetzt einfach nur aus einer emotionalen Sicht, dass du sagst, wow, vor 2 Jahren noch gegen das berühmte Sandhausen und jetzt spielst du Europapokal. Das ist wirklich eine fantastische Geschichte mit Frank Schmidt, der irgendwie in der Oberliga schon als Trainer da stand. Also das ist, glaube ich, so irgendwie, ne, so ein bisschen dieses kleine gallische Dorf, das sagt, und jetzt haben wir es den Römern auch nochmal ordentlich gezeigt. Ich glaube, das wäre eigentlich so der einzige wirkliche Effekt. Klar, natürlich freust du dich, wenn du vielleicht noch zwei, drei Spiele mit einem Spieltagseinnahmen generierst. Auch das hast du ja gerade schon erklärt. Viel Geld ist nicht zu verdienen, aber schadet auch nicht, wenn du vielleicht noch drei, vier hübsche Spiele mit voller Hütte hast. Das ist schon in Ordnung. Aber die Welt hängt in Heidenheim wirklich nicht daran, dass sie irgendwie europäisch spielen müssen. Mir fällt aber noch eine andere Geschichte ein. Wahrscheinlich ist es jetzt das erste Mal, dass man im Rasenfunk über Eishockey spricht. Aber ich würde es trotzdem ganz kurz doch gerne erzählen. Ich bin gebürtiger Straubinger und habe deswegen für die Straubing Tigers große Sympathien und auch deswegen, weil sie auch so ein kleines gallisches Dorf sind. Und als sie damals in die DEL aufgestiegen sind, hat man gesagt, super, eine Saison alle mal angucken, da musst du dir wirklich die ganzen Großen einmal gucken und dann gehen wir wieder zurück in die DEL 2, ist ja auch völlig okay. Wenn die Saison jetzt anfängt, ist es die 19. Saison in der DEL und als Straubing dann das erste Mal Champions League gespielt hat und dieses Jahr ja das zweite Mal Champions League spielen wird, da hat das der Stadt einen wahnsinnigen Euphorieschub gegeben. Also es war so fürs Spiel einfach wahnsinnig toll. Ich könnte mir vorstellen, ganz Heidenheim freut sich, wenn dann vielleicht wirklich mal eine Mannschaft aus der Premier League auf der Schwäbischen Alb spielt. Aber das ist ja das Schöne daran. Müssen, tun sie nicht. Und damit ist auch gut. Also davon abgesehen, allerletzter Punkt, das würde ich jetzt gerne noch zu Micha rüberrufen. Natürlich war, also ne, Samstag ist, glaube ich, das Spiel, in dem sich letztendlich zumindest für euch und für Heidenheim entscheiden wird. Niemand, der einigermaßen bei Verstand ist, möchte Christian Streich sein letztes Spiel in Freiburg, sein letztes Heimspiel versauen. Also ich kann dir sagen, das ist wirklich mal eine emotionale Klemme. Auf der einen Seite würde ich sagen, wow, toll, wenn sie es gewinnen, weil dann packen sie auch Köln im letzten Spiel. Aber will man Christian Streich das letzte Spiel versauen, da käme ich mir schufelig vor. Also von dem her, es ist egal, wie es ausgeht, ich freue mich am Samstag so oder so.
Da ist ja das 0-0, es schwebt ja quasi schon über unser aller Köpfen, das muss man ja sagen. Aber ich würde sagen, wenn jemand das Recht haben würde, in einem Auswärtsspiel bei Freiburg sich die Europapokalteilnahme zu erspielen, dann ja wohl der zweitdienstälteste Trainer im deutschen Profifußball, Frank Schmidt. Also das wäre immerhin eine schöne Rolle. Aber da blicken wir gleich noch drauf. Das Interessante ist, jetzt haben wir, glaube ich, so einen kleinen Cut. Wir haben jetzt gerade über zwei Teams gesprochen, wo es emotional viel bedeuten würde und auch finanziell natürlich einen Effekt hätte. Ich nehme mal an, der finanzielle Aspekt bei der TSG Hoffenheim, der ist durchaus überschaubar. Luis, der übrigens auch bei der Erwähnung von Sandhausen gar nicht gezuckt hat. Ich sehe schon, du bist das extrem gewohnt inzwischen, denn da bist du ja auch involviert. Aber was wird es für die TSG bedeuten? Ist es zu viel, wenn ich sage, man hätte die Saison damit einfach nur gerettet?
Ich glaube, es ist sogar ein bisschen mehr, weil es eben intern diesen Machtkampf gibt, der gerade sehr vom Kicker unter anderem sehr hochstilisiert wird zu einem Kampf um die Zukunft des Vereins oder der Spielbetriebs GmbH. Und ich würde gar nicht sagen, dass es zu hoch gehängt ist, denn je nachdem, wie die Saison ausgeht, könnte es sein, dass Alexander Rosen den Verein verlassen muss, da es eben intern jetzt zumindest laut Berichten, aber es klang auch schon bei Pressekonferenz von Materazzo durch, dass an den Berichten wohl schon ein bisschen was dran sein muss. Es gibt wohl zwei Fronten intern. Einmal die eher kaufmännische Seite von Danny Strich und Jan Meyer noch zusätzlich, wobei ich den jetzt ehrlich gesagt nicht als Meuterer bezeichnen würde, wie es die Fans jetzt vor allen Dingen bei Danny Strich und dem Mediendirektor Christian Vollmatt gemacht haben. Und auf der anderen Seite eben die sportliche Seite, die ja erst seit letztem Sommer überhaupt in der Geschäftsführung vertreten ist. Vorher war ja Alexander Rosen der Sportdirektor. Jetzt wurde er im Sommer befördert und ein Jahr später droht ihm schon der Rausschmiss. Es wird auch schon Nachfolger gehandelt mit Andreas Schicker von Sturm Graz. Das heißt, je nachdem, wie die Saison ausgeht, könnte es eben noch ein ganz schönes Nachwehen geben. Und ich glaube, so eine Europa-Qualifikation würde zumindest Alexander Rosen noch ein bisschen Argumente geben für seine Seite, denn wir haben schon öfters drüber gesprochen, ich finde den Kader auch nicht ideal, aber auf der anderen Seite finde ich auch die Machenschaften von Rogon nicht ideal und für diese Seite steht wohl auch Danny Strich, ich sage wohl, weil das eben vor allen Dingen auf Medienberichten beruht, aber man weiß schon, dass Danny Strich und vor allen Dingen Christian Frommert sehr verbandelt sind, auch mit Dietmar Hopp und auch eben auch mit der Rogon-Seite.
Hat Dietmar Hopp noch was zu sagen bei der TSG?
Nein, der ist ja mittlerweile raus als Mehrheitsgeschäftsgesellschafter, aber man versteht sich natürlich noch ganz okay. Nee, aber um wieder ernst zu werden, also es geht eben auch darum, Dietmar Hopp wird auch nicht jünger, gesundheitlich steht es wohl auch nicht mehr ganz so gut um ihn wie vielleicht in vergangenen Zeiten. Das heißt, je nachdem, wie dieser Machtkampf ausgeht, könnte das eben auch heißen, wer künftig die Macht hat in diesem Verein oder in dieser Spielbetriebs GmbH, bevor dann Dietmar Hopp vielleicht irgendwann ganz sich zurückzieht. Sein Sohn ist natürlich auch noch so ein bisschen mit drin, aber eher im Hintergrund. Also ich glaube, einmal das wird sehr interessant. Und da gilt es natürlich auch, die Fans zu befrieden, weil die haben gleich gesagt, auf wessen Seite sie stehen, nämlich ohne Rosen, ohne uns. Haben einerseits natürlich auch gesagt, dass sie nicht 100% zufrieden sind mit der Arbeit von Alexander Rosen. Aber ich glaube, das Zitat war lieber eine ungünstige Kaderzusammenstellung und Mittelfeld als jemand im Verein, der nicht das Wohl des Vereins im Sinne hat. Also sie unterstellen da diesem Teil der Geschäftsführung, dass sie eher aus anderen Motiven handeln. Ich meine, dass Roger Wittmann jetzt nicht nur will, dass Hoffenheim alles super gut geht, sondern auch versucht, seine Spieler zu vermitteln. Ich glaube, das sollte jedem klar sein, wie es um die Geschäftsführer steht. Ich will da niemandem irgendwie zu nahe treten, aber also die Fans werden sich sicherlich auch nicht einfach zufrieden geben, wenn man das abwatscht, auch wenn es in den Medien noch nicht so ein Riesenecho gab, weil es eben nun mal weiterhin Hoffenheim ist. Also ich glaube, das ist so das größte Thema, warum eine Europa-Teilnahme auch dahingehend Auswirkungen haben könnte. Die andere Seite ist dann doch finanziell zumindest, weil man immer wieder sagt, man ist eben auf diese Transferlöse angewiesen, weil man ja zumindest proklamiert abhängig sein möchte von Finanzspritzen von Dietmar Hopp. Klar, er gleicht immer wieder Verluste aus. Offiziell macht man das aus Gewinnrücklagen von der Vorsaison. Man hat keine Ahnung, wie es wirklich ist, weil eben das Geld alles an erstmal seine Holding abfließt an die Hobra, an Dietmar Hopp selbst, bevor man dann wirklich weiß, was damit dann wirklich passiert. Alles bisschen, ja, kann man eben, ist ja intransparent alles, aber offiziell ausgegeben ist es, dass man einen zweistelligen Transfererlös braucht, um diese Finanzlücken auszugleichen von knapp 20 Millionen Verlust jetzt in der vergangenen, im vergangenen Geschäftsjahr zum Beispiel. Und da würde so ein bisschen Geld aus dem europäischen Wettbewerb sicherlich helfen, auch wenn ich bezweifle, dass selbst mit einer Europa-Conference-League-Teilnahme es möglich wäre, Maxi Bayer zu halten. Ich glaube, der wird trotzdem gehen müssen oder gehen wollen, vielleicht auch beides. Also du siehst, ich komme dann weniger von dieser euphorischen Fanseite, sondern mehr von der ganz nüchternen Geschäftsseite.
So wie man dich kennt, Luis, nüchtern und nur auf Zahlen aus. Wir haben dich ja schon oft genug im Rasenfunk Royal dabei gehabt, dass die Hörerinnen und Hörer schon sämtliche Seiten von dir sehen durften. Aber es ist halt schon interessant zu sehen, die Unterschiede zwischen den hier vertretenen Vereinen. Und das bringt uns auch zum SC Freiburg. Michael, da haben wir vorhin schon grob darüber gesprochen und da ging es ja auch darum, dass man dann zum dritten Mal in Folge international dabei sein könnte, was natürlich irre ist, also du hast es ja vorhin selber schon eingeordnet und gleichzeitig hängt aber eben hier dieses Fragezeichen des Umbruchs auf der Trainerposition über dem Ganzen. Dennoch habe ich das Gefühl, gerade weil wir vorhin auch schon drüber gesprochen haben, dass Freiburg die Ergebnisse entglitten sind seit nicht nur seit der Ankündigung von Christian Streich aufzuhören, aber auch begleitend dazu, dass das vielleicht dann doch nochmal eine besondere Rolle spielt, sollte man sich jetzt qualifizieren. Also würdest du dem zustimmen, wenn ich sage, wenn man sich jetzt das dritte Mal in Folge qualifiziert hätte, dann wäre diese Qualifikation emotional vielleicht näher dran an der ersten Europapokal-Qualifikation, die geklappt hat vor 3 Jahren, einfach weil man das Gefühl hat, Mensch, irgendwie ging diese letzte Streichsaison dann noch im Guten zu Ende, in Anführungszeichen.
Da bin ich komplett bei dir. Ich habe es eben ja auch schon mal angeschnitten, dass es tatsächlich die aktuelle Lage ja schon überragend ist, weil man normalerweise mit den ganzen Geschichten eben nicht oben mitspielt, als dann doch noch kleiner Verein, der wir sind im Vergleich zu vielen anderen. Und auch tatsächlich als Verein im Vergleich zu vielen anderen. Und gleichzeitig ist es genauso, wie du sagst, natürlich die Geschichte größer, dass man diesen Abschied eben schöner gestaltet und nicht eben sagt, ja, oh, das hat ja alles nicht funktioniert, Gott sei Dank ist er weg. würde ich niemals sagen oder denken, aber es ist dann tatsächlich doch so. Wir sind ein Club geworden mittlerweile mit fast 70.000 Mitgliedern. Da ist dann doch der ein oder andere dabei, der vielleicht ein bisschen jünger ist und sich nicht an die alte, an die gute alte Zeit erinnert, die gar nicht so gut war oft bei uns. Das spielt dann da auch mit rein. Wie schafft man diesen Umbruch? Wie schafft man es, diesen Geist irgendwo zu bewahren, dass sowas eben ja nach wie vor irgendwo nicht der Standard ist, dass wir europäisch spielen und auch nicht werden wird, weil das waren die letzten beiden Spieljahre ja auch schon so, dass es zwar sehr gute Leistungen waren streckenweise, aber wir auch immer wieder Strecken hatten wie diese Saison, dass wir einfach mal 7 Heimspiele nicht gewinnen oder einfach mal 4 in Folge hintereinander verlieren. Das passiert immer wieder mal. Und wir hatten eben das Glück, dass es viele knappe Spiele waren, die wir dann gewonnen haben und viele andere Vereine eben dann vielleicht nicht wollten. Wer will das am meisten? Wir kennen alle diesen dämlichen Sky-Spruch. Ich glaube, wollen will das jeder, aber es ist eben nicht so einfach, das jede Woche auf den Platz zu bringen. Ja, und es macht es natürlich nicht einfacher, wenn man dann so einen Umbruch hat. Wobei ich Umbruch auch, mir ist kein besseres Wort eingefallen, auch tatsächlich nach wie vor. Aber ich sehe das gar nicht so als großen Umbruch. Da geht eine absolute Vereinslegende, der fast 30 Jahre im Verein als Trainer gearbeitet hat, vorher auch da gespielt hat. Also das ist würde jeden Verein irgendwie auf irgendeine Art berühren, sei es jetzt tatsächlich als reine persönliche Rührung oder halt auch einfach in den ja Abläufen organisatorisch als Person, wie er eben arbeitet. Auf der anderen Seite bleibt fast der komplette Trainerstab. Wir haben einen neuen Trainer, der in diesem Trainerstab schon so ein bisschen, nicht offiziell auf dem Papier, aber wir haben ihn kürzlich im Interview gehabt bei uns im Füchsle-Talk, da hat er schon gesagt, naja, ich bin ja immer dabei. Übrigens vor der Verkündung, ich glaube, das wusste er da selber noch nicht. sonst hätte das vermutlich ja nicht geklappt. So, also das ist gar nicht so der große Umbruch. Das ist eine Person, eine Persönlichkeit auch, die dann fehlt. Aber im Stab zum Arbeiten ändern sich 2 Positionen hin zu Julian Schuster. Und er bringt als Co-Trainer witzigerweise seinen Ausbilder mit, bei dem er den Trainerschein gemacht hat im Frühjahr, was auch eigentlich ganz lustig ist. Und auch
ja, bei Werder würde man sagen, die baden nur im eigenen Saft. Aber das ist halt dann immer die Frage, wie Narrative sich bilden.
Es ist eigentlich ein guter Tausch, einen DFB-Trainer zu holen, weil die haben unseren Torwarttrainer sich geholt. Dann ist es ausgeglichen.
Und der DFB steht auch für Erfolg. Da hast du natürlich
für Erfolg auf der Trainerposition. Da muss man nur schauen, wie lange Markus Sorg da schon ist und wie lange es bei uns ausgehalten hat. Aber Flapsigkeit beiseite. Es ist natürlich eine emotionale Sache am Ende und ich bin gespannt zu sehen, wie die Spieler damit umgehen, weil das sind auch viele Spieler, die schon in der A-Jugend unter ihm gespielt haben. Nikolaus Höfler ist ja dann ausnahmsweise mal nicht gesperrt am Wochenende, wird zum Beispiel spielen, er kennt ihn schon aus der A-Jugend, Christian Günther und. Das ist eben was. Fußball ist ja auch, wie wir alle wissen, eine Kopfsache. Schafft man das auszublenden? Ich glaube, das Gute ist, dass wir keinen Druck haben. Wir müssen das nicht schaffen. Wir werden nicht finanziell untergehen. Wir werden nicht Conference League spielen nächstes Jahr. Ich muss euch auch ein bisschen korrigieren. Es gibt tatsächlich ein bisschen mehr Kohle zu gewinnen. Ab der neuen Saison ist ja die Struktur geändert in den beiden Wettbewerben. Das heißt, es wird dann ähnlich wie in der Champions League so eine Art Liga geben. Das heißt, man hat, wenn ich nicht völlig falsch informiert bin, 8 Spiele sicher, davon 4 Heimspiele. Und da kann man ja noch so ein Sonderschalen, Sonder-T-Shirt, da kommt schon ein bisschen was rein. Alle Dinge, die wir lieben machen. Und es ist schon nicht ganz unattraktiv finanziell tatsächlich, weil die Alternative wäre einfach, man hat es gar nicht. Spannend ist eben die Frage, schafft die Mannschaft das alles so ein bisschen auszublenden und sich einfach auch zu sagen, okay, wir haben keinen Druck, weil es könnte auch dumm sein und wir spielen jetzt gegen den Abstieg und der geht. Insofern ist das große Thema, wo wir sagen können, okay, Gott sei Dank ist es nicht so. Und dass wir dieses Bonus-Heimspiel noch haben gegen Heidenheim und das Bonus-Auswärtsspiel gegen Union Berlin, die, wie ich gerade gelesen habe, den Trainer dann jetzt doch entlassen haben. Das macht es tatsächlich für mich persönlich nochmal super spannend. Und ich bin da sehr gespannt tatsächlich, weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann gerade, was mit diesem aktuellen Kader, der zur Hälfte verletzt ist oder eigentlich nicht mehr kann, jetzt eigentlich tatsächlich noch geht. Und da muss man eigentlich ein bisschen der Liga ja dankbar sein, dass es da tatsächlich für uns noch um sowas gehen kann, weil ganz ehrlich, normalerweise, wenn man 7 Heimspiele hintereinander nicht gewinnt, dann ist man halt nicht 6., 7., 8. Insofern, ja, ich bin da gespannt, aber mit Sicherheit nicht entspannt. Es wird emotional auf irgendeine Art und Weise. Mal schauen, was es gibt.
Okay, zwei Gedanken dazu. Zum einen, wir sollten nicht mehr vom Umbruch, sondern vom Übergang sprechen, denn das ist
sehr gut, eher. Sehr gut.
Und der zweite Gedanke, was bei Freiburg hier exklusiv in dieser Runde noch mit dazu kommt, ist der UEFA-Koeffizient. Dafür ist es natürlich dann schon sehr gewinnbringend, noch eine weitere Europapokalsaison spielen, weil du dann im Koeffizient eben weiter nach oben.
Korrekt, und man kommst. Hat ja, glaube ich, diese 5 Jahre dann, die man noch Ausschüttung bekommt, ja.
Genau, du bekommst länger Ausschüttung, du bist in anderen Töpfen, solltest du dich nochmal qualifizieren. Also das spielt für Freiburg natürlich noch eine Rolle. Keine Angst, ich will nicht den Druck erhöhen. Das wird schon noch werden. Aber dann haben wir ja noch den FC Augsburg. Irina, was würde es für den FCA bedeuten, sich für Europa zu qualifizieren, außer dass es natürlich ein fantastischer Anlass wäre, euer Buch zu lesen, was jetzt dann rauskommt?
Da gibt es tatsächlich eine funny Story, und zwar hatten wir das Buch, also es ist schon locker 2 Jahre in der Mache, und ich habe immer zu meinen Mitstreitern gesagt, ganz ehrlich, ich glaube, die steigen ab, dann kauft das Buch überhaupt gar keiner. Deswegen ist es auch gerade so witzig, dass wir jetzt das auf eigentlich in so einer ungeahnten Höhe jetzt das Buch rauskommt. Ich hoffe, die versauen es uns nicht ganz. Also, dass wir trotzdem alle immer noch als Fans auch positiv gestimmt sind, glaube ich, kann ich aber soweit unterschreiben. Das fand ich halt sehr witzig, dass es sich jetzt so ein unerwartetes Hoch ergeben hat. Und genau das ist für mich halt das, was es bedeuten würde, in den Europapokal zu kommen. Ich glaube, das ist jetzt schon mal gefallen. Ich weiß nicht, ob es Luis gesagt hat. Es übertüncht sehr viel, weil es halt nicht alles immer so Gold war, was glänzt. Ich glaube, das meiste, was wir davon haben würden, wäre, dass das graue Maus-Image von Augsburg dann mal wieder ein bisschen aufpoliert werden würde. Also man wird da vielleicht ein bisschen wegkommen, wenn man diese Reichweite von der Europa League oder vom Europapokal generell dann halt einfach mitnehmen könnte. Ich weiß nicht, wer sich an den damaligen Hashtag in Europa kennt uns keine Sau von den Augsburgern erinnert. Das ist ja sehr viral gegangen. Ich meine, das sorgt dann auch für Bekanntheit. Wir waren in Liverpool, wir waren in Alkmaar, wir waren in Belgrad und ich glaube in Bilbao. Von dem her, das hat dann schon was. Und ich glaube, danach hat uns dann schon, oder haben uns vielerorts schon einige gekannt. Und ich glaube, das würde es auf der einen Seite bedeuten, einen Imagegewinn. Vielleicht auch für die Fans, also durch den Abstiegskampf und diesen Abstiegskrampf, den er zur Folge hatte, da haben schon sehr viele Fans, glaube ich, auch gerade die Jüngeren vielleicht, die noch gar nicht so lang dabei sind, vielleicht auch wieder sich ein bisschen emotional entfernt vom Verein, dass man da wieder mehr catcht und wieder mehr Scharen anlockt. Augsburg ist ja immer noch so ein Zwischending zwischen Nürnberg und Bayern München, muss man halt sagen. Da fehlt ja eine Fangeneration durch die 2000er-Zeit. Von dem her, da muss man halt schauen, dass man halt auch die Fanbindung unterstützen kann. Das kann man auch durch einen guten Fußball, durch Charakterfußball und halt auch durch erfolgreichen Fußball. Was auf der anderen Seite, ich glaube, finanziell haben wir jetzt, würde ich meinen Vorrednern völlig zustimmen, dass das jetzt nicht die große Einnahme bedeutet. Ich glaube, die Doppelbelastung würde ich da noch lieber ansprechen wollen. Ich sehe uns da derzeit nicht für gerüstet. Marinko Jurendic kam letztes Jahr zum 1.8., ist Torup zum 1.10. Die gehen jetzt auch in ihre erste Saison, wo sie die Kaderplanung komplett alleine übernehmen. Ist dann natürlich auch gleich eine schwierige Saison mit so einer Europapokalsaison, wenn es denn so kommen mag. Und was ich final vielleicht noch sagen würde, ist, dass man Spieler wie Emedin Demirovic vielleicht halten könnte, wenn man im Europapokal spielt. Da ist halt wieder die Frage, wie wirtschaftlich ist es, ihn jetzt zu binden auf so einem Höhepunkt seiner bisherigen Leistung, würde ich sagen. Da haben wir ja mit Freiburg einen sehr guten Tausch damals gemacht, finde ich. Und generell glaube ich halt, dass Spielerhalten auch ein ganz großes Thema da sein könnte, dass einige vielleicht dann den Verein verlassen. Ruben Vargas ist da noch ein großes Thema zum Beispiel. Wenn Europa League dann gelingen würde oder Europapokal gelingen würde, dann würden vielleicht einige nochmal ihr Bleiben überdenken. So würde ich das jetzt mal beschreiben.
Naja, sehr interessanter Aspekt auch, dass wir den jetzt erst beim FC Augsburg mit dabei haben. Da hast du natürlich recht. Dann würde ich gerne jetzt als letzten Punkt dieser Sendung mit euch auf euer Restprogramm blicken. Und ich würde Folgendes vorschlagen. Irina, du darfst gleich anfangen. Wir blicken auf die nächsten 2 Spiele, also die restlichen beiden Spiele eurer Teams. Und ihr müsst mir jeweils sagen, wie viele Punkte werden in den Spielen geholt. Und dann sage ich einfach, was am Ende dabei herausgekommen sein wird. Ich hoffe, ich kriege das dann hier auch mit meinen mathematischen Fähigkeiten alles hin. Irina, der FCA hat auf dem Papier das schwerste Restprogramm. Stuttgart zu Hause, aktuell Tabellendritter, dann Leverkusen auswärts, als Zaungast von deren Meisterkrönung am letzten Spieltag. Das sieht auf dem Papier schlecht aus. Man könnte aber auch die Argumentation fahren, dass man gerade gegen die guten Teams ja auch sehr gute Leistungen gezeigt hat in den Spielen. Also das Stuttgart-Spiel muss man da leider ausnehmen, das Hinspiel, das war ganz fürchterlich. Das Leverkusen-Spiel, das war das erste der Rückrunde quasi, die im Januar gespielt wurde, erst ganz kurz vor Schluss den 0:1 Gegentreffer kassiert. Das Bayern-Spiel hast du vorhin schon angesprochen. Du hast schon den freudschen Versprecher gesagt, dass man das leider nicht ganz gewinnen konnte. Also es wurde knapp verloren, aber es hat sich eben angefühlt wie ein Sieg. Also unter diesen Vorzeichen, was würdest du sagen, wie viele Punkte gibt es gegen Stuttgart zu Hause und Leverkusen auswärts?
Da frage ich mich, mit welcher Brille schaue ich drauf? Schaue ich mit der pessimistischen Brille drauf oder mit der eigentlich fast realistischen Brille, würde ich sagen, null. Leverkusen ist einfach in Form. Ich glaube, die werden nichts abschenken. Stuttgart ist auch einfach top in Form, also eigentlich realistisch null. Die Hoffnung ist vielleicht, dass man mit Leverkusen am letzten Spieltag eine Meisterparty feiern kann, die schon mit dem Kopf beim Pokalübergabe, beim Trinken, Feiern hinterher sind, dass man sagt, da gibt's vielleicht eine gerechte Punkteteilung, das fände ich eigentlich ganz nett. Also so 0-1 wäre so meine Range. Weiter möchte ich mich gerade nicht aus dem Fenster lehnen, ehrlich gesagt.
Ja, okay, das sind gute Argumente gewesen. Dann würde ich sagen, gucken wir als nächstes nach Heidenheim, beziehungsweise dann gleichzeitig kann dann nämlich Michael und Christian. Ihr müsst euch jetzt einigen, wie viele Punkte Heidenheim in Freiburg holt. Danach spielt Heidenheim noch zu Hause gegen den bereits dann was vermutlich abgestiegenen ersten FC Köln. Es ist allerdings natürlich noch nicht sicher. Für Freiburg geht es nach dem Heidenheim-Spiel dann eben zum rund erneuerten Union mit neuem Trainer, also der alte Trainer Grote und Eta werden da wieder übernehmen. Ja, Christian, du darfst vorlegen, ihr dürft euch streiten. Wie viele Punkte holt man in den verbleibenden Spielen?
Also du hast vorhin gesagt, das 0:0 ist quasi schon nicht mehr abwendbar. Ich würde sagen, entweder es wird ein 1:1 oder es wird ein vollkommen wüstes 4:4. Bin aber ziemlich zuversichtlich, dass Heidenheim einen Punkt holen würde. Damit, glaube ich, könnte ich auch mit meinem Gewissen gegenüber Christian Streich leben. Gegen Köln wird Heidenheim gewinnen, da würde ich mich festlegen. Das heißt, ich tippe mal auf 4 Punkte.
Mhm. Okay, und Michael?
Ja, also ich habe, wir haben ja eine Füchsle-Talk-Chat-Gruppe und das Erste, was ich nach dem Abpfiff in Köln geschrieben habe, war, ja, mit der Leistung, wenn es so läuft, nächste Woche Heidenheim, die fressen uns auf. Aber da wusste ich ja noch nicht, dass Chico Höfler natürlich wieder dabei ist und wir wieder Mittelfeldspieler haben, der Mittelfeld spielen kann. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man ein Spiel gewinnen will. Es ist ganz schwierig. Ich würde sagen, ohne mich festzulegen, gegen wen, dass wir noch 3 Punkte holen und dann einfach schauen, was passiert. Ich weiß aber nicht, in welchem Spiel. Und es ist auch ein bisschen Wunschdenken natürlich dabei, weil ich habe es, glaube ich, schon angerissen. Wir gehen alle so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Mhm.
Okay, also 3 Punkte habe ich hier mal aufgeschrieben für den SC Freiburg. Bin gespannt, wo man dann rauskommt. Luis, was denkst du? Das Restprogramm für Hoffenheim ist auswärts Darmstadt und zu Hause der FC Bayern. Da wäre es jetzt natürlich günstig zu wissen, ob es der FC Bayern irgendwie schafft, ins Champions-League-Finale zu kommen. Was ist dein Gefühl?
Ich würde mich einfach mal anschließend sagen, einfach mal 3 Punkte und dann sehen wir gegen wen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man jetzt gegen Darmstadt auch schon wieder irgendwie so ein vogelwildes 3:3 spielt. Dann stimmt mein Tipp nicht, aber dann ist es halt so. Und ich kann mir genauso gut vorstellen, dass man gegen Bayern dann plötzlich am Ende noch ein Feuerwerk zündet. Also bei Hoffenheim ist eh immer alles möglich. Deswegen sage ich jetzt einfach mal 3 Punkte. Ich glaube, damit ist man so im Rahmen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall möglich. Und dann, ob es dann vielleicht doch 4 werden oder doch nur 2, werden wir dann sehen. Ich glaube, ich würde mich fast festlegen, dass man auf keinen Fall jetzt nur noch gar nichts mehr holt. Aber das kann man mir auch gerne dann im Royal um die Ohren schlagen.
Ja, ich habe vorhin schon, als du all die Nebenschauplätze genannt hast, habe ich schon hektisch geguckt, wie früh nach Saisonende wir aufnehmen, ob wir die ganzen Umbrüche, die es da personell geben wird, vielleicht noch mit aufnehmen können. Aber ich glaube, unser Abstand ist noch halbwegs in Ordnung zur Aufnahme. Und die Pointe dieses ganzen Segments wird doch sowieso werden, dass Wolfsburg sich an euch allen vorbeischiebt mit 2 Siegen gegen Bayern und gegen Mainz. Aber das ist ein anderes Thema. Lennart, wie viele Punkte gibst du Werder Bremen? Man spielt jetzt dann noch gegen Leipzig auswärts und Bochum zu Hause.
Ja, so Also es ist tatsächlich so, wir haben noch nie in Leipzig gewinnen können, noch nicht mal einen Punkt haben wir da jemals geholt. Also alles verloren, teilweise mit 3 Toren Unterschied, manchmal war es nur 1. Aber die Bilanz spricht auf jeden Fall gegen Werder, aber ich denke, in einer Saison, wo man es nach 20.000 Jahren mal wieder schafft, in München zu gewinnen, könnte vielleicht auch ein Punkt drin sein in Leipzig. Ja, und dann am letzten Spieltag gegen Bochum, die hoffentlich den Klassenerhalt dann safe haben, wäre doch ein Heimsieg am Ende nochmal schön, wohlwissend, dass es dann aber auch nicht für Europa reicht, wenn ich im Kopf richtig mitgerechnet habe, zumindest wenn alle unsere Tipps so eintreffen. Aber damit wäre ich völlig zufrieden dann.
Ja, das ist in der Tat jetzt dann der Punkt. Also ich habe hier nebenher recht, mathematisch habe ich früh kapituliert in diesem Segment, habe den Tabellenrechner hier noch angeschmissen und der wirft tatsächlich als Ergebnis raus. Ich habe jetzt allerdings die Spiele von Wolfsburg und Eintracht Frankfurt nicht getippt. Hoffenheim wäre mit 43 Punkten 7. Heidenheim, Werder und Freiburg hätten alle 42 Punkte. Damit weiß Michael schon, okay, für Freiburg ist es schlecht, weil die haben das schlechteste Torverhältnis. Und tatsächlich die Tordifferenz von Werder und Heidenheim würde sich nur, ich habe jetzt immer mit 1-0 getippt, um ein Tor nur unterscheiden. Das heißt, setzen wir voraus, der 8. Platz, der bedeutet noch etwas. Und das ist eben, wie gesagt, der Fall, wenn Leverkusen auch den DFB-Pokal holt. Dann würde es in eurem Szenario die Tordifferenz entscheiden zwischen Heidenheim und Werder. Und wer das vor dieser Saison auf seiner Bingo-Karte hatte, der hat nicht die Männer-Bundesliga getippt, sondern irgendwas komisches anderes. Also,
ja, der hat auf jeden Fall den Europacup verdient. Ja. Auch ja. Immer dran.
Aber wirklich, der wird zur nächsten Saisonvorschau vom Rasenfunk eingeladen bei diesen Fähigkeiten. Und ich begrüße jetzt hier Nostradamus.
Herr Werder hat schon mal um ein Tor Europa verpasst in den letzten Jahren. Es wäre mal wieder passend.
Das war in welcher Saison?
Ich weiß es nicht, ob es die Kofeld-Saison war oder die Nuri-Saison. Wäre das zweimal Achter geworden. Das eine Mal vor 5 Jahren und das andere Mal vor 7 oder 8. Und ich glaube, einmal war es irgendwie ein Tor und einmal ein Punkt oder so um den Dreh. Also es war beide Male knapp. Aber das könnte dann, da könnte Ole Werner sich einreihen in die großen Werder-Trainer.
Kofeld, Nuri, Werner. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir hier noch Alexander Nuri unterbringen in dieser Sendung. Naja, ich würde sagen, wir gucken uns das einfach an. Was anderes bleibt uns übrig. Ich bin euch Fünfen aber sehr dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mal kurz auf eure Vereine zu blicken. Ich danke sehr herzlich Christian Jakobetz, Louis Löser, Lennart Stangenberg, Michael Schröder und Irina Fuchs. Schön, dass ihr alle mit dabei wart und ihr dürft jetzt wie in der Schule sagen, danke für die Einladung oder was auch immer. Danke, dass ihr hier wart.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gut. Das ist doch die Form der Hörigkeit gegenüber des Moderators, die ich mir vorstelle von einem anderen Podcaster. Sehr, sehr schön. Und dann möchte ich mich auch noch bedanken, denn auch diese Sendung ist wieder Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren alles, was wir hier tun, ausschließlich über euch. Und in dieser Folge danke ich Chosen One, Wolle K, Taxi Yandi, Burgs Müller, Tim, Jumdeckel, David Lukas und Stefan ist nett. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung auf rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man den Rasenfunk unterstützen kann und dort könnt ihr euch auch registrieren, dass ich euch nach dem Zufallsprinzip hier in der Sendung danke. Und dann noch ein allerletzter Hinweis, es gibt mal wieder eine Lesung von mir am Michaeli-Gymnasium in München wird die stattfinden. Link packe ich in die Shownotes und wenn ihr aus der Umgebung kommt oder aus München, dann könnt ihr gerne da vorbeikommen. Freue ich mich immer, Rasenfunk-Hörerinnen und Hörer zu begrüßen. In diesem Sinne, danke euch Fünfen, danke euch Hörerinnen und Hörer für die Aufmerksamkeit. Bleibt dem Rasenfunk gewogen, empfehlt uns weiter und bleibt vor allem gesund. Bis bald, macht's gut und ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.